Hallo Welt! Das Thema der Woche? Die Ikonografie des Wahnsinns. Engel heißen sie. Irgendwo zwischen drogenabhängig und psychisch krank sind sie Opfer der Gewalt von Kultisten, aber auch der Spielenden. In Anlehnung an einen Artikel von Dom Schott diskutieren wir die Ikonografie des Wahnsinns in Far Cry 5. Das ist der Pixeldiskurs-Podcast Episode 90 mit
Sophie Böhmer,
einem sehr erkälteten Nils Bernd Michael Weber
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Das Event der Woche ist vorbei, liebe Leute.
Nämlich?
Der Deutsche Computerspielpreis.
Ja, moderiert von Barbara Ehlichmann, wollte ich schon gerade sagen. Von Barbara Schöneberger, die moderiert auch alles.
Ja. Hat sie das echt gemacht?
Ja, ja. Ach, es war moderiert von Barbara Schöneberger.
Was mache ich hier eigentlich? Was wird hier verliehen? Ist egal.
Wo ist mein Mann?
Hallo, hier bin ich.
Das war tatsächlich, also Barbara Schön, habt ihr den gesehen, den nee. Deutschen Computerspielpreis?
Nee. War der nicht nur online übertragen? Ja, ne?
Ich glaube schon. Bestimmt. Also ich hab mir nicht live angeschaut, sondern danach dann diese Gala, die ja gut zweieinhalb Stunden oder sowas andauerte. Und ich fand also die Moderation von Barbara Schöneberger noch ganz okay, wobei ich mich auch immer noch frage, ob es nicht sinnvoller wäre, eine Person zu nehmen, die tatsächlich auch in irgendeiner Form der Branche jetzt nahesteht.
Das war so gerade eben auch mein Punkt, weil wer ist das? Also wenn das noch nicht mal beim Fernsehen übertragen wird, warum wird da so eine Person hingesetzt, die in ihrem Leben vermutlich noch nie sich damit eingehend auseinandergesetzt hat?
Die hat halt einen sehr hohen Bekanntheitsgrad. Also ja, die moderiert wirklich alles. Ich glaube, die hat auch den Webpreis oder den Internetpreis und sowas. Die moderiert alles, was nicht nied- und nagelfest ist.
Aber who cares? So, wen, also.
Ich finde das auch nicht gut.
Das ist tatsächlich eines der größten Probleme, glaube ich, beim Deutschen Computerspielpreis. Also da waren lauter Momente, die waren sehr cringy. Allein aufgrund der Tatsache, also dafür lohnt es sich auch fast nicht zu schauen, auch wenn es ist eine super träge Veranstaltung. Ich fand es sehr anstrengend, das zu schauen. Ich bin froh, dass ich bei sowas da nicht da bin oder so. Und dann stell dir mal vor, du bist dann da.
So,
so zweieinhalb Stunden lang hörst du dann da an. Aber es gab einige wirklich interessante, cringy Momente. Der erste war gewiss, dass, also Dorothee Bär war dann nicht da, aber hat dann so, ganz am Anfang wurde dann so ein Video von ihr eingespielt.
Scheiße.
Wo Dorothee Bär also in so einem glitzernden Kleid irgendwie durch diese leere Halle läuft, weil sie halt nicht gleichzeitig da sein konnte und dann so irgendwie davon spricht, dass sie jetzt bei so einer, bei der, ich weiß nicht, ob das eine Klausurtagung war, auf dem Schloss Meseberg, ja, also so eine Regierungskonferenz, die ja da stattgefunden hat und dass sie jetzt deshalb nicht Fortnite zocken kann und dann wurden dann so Sequenzen von Fortnite eingeschaltet. Das war so, hat man so richtig gemerkt, da war die Bemühung sehr groß, sich so zu verkaufen, dass so, hey, wir sind voll die Gamer und so.
Das hier geht direkt raus in Dorothea Bär. Really? Also echt jetzt? Ey,
also das tut mir auch ein bisschen weh.
Also es waren ein paar cringy Momente dabei, ein paar auch Momente, wo ich sagen würde, das ist etwas problematisch. Also ich bin auch zum Beispiel jetzt kein großer Freund von Markus Söder, aber gut, der ist halt der Ministerpräsident, der dann irgendwie zweimal war der dann dort, hat sozusagen eröffnet und dann am Ende den Hauptpreis quasi verliehen als Ministerpräsident von Bayern.
Aber auch so seltsam, dass das dann so, dass das so politiklastig ist, also so viele Politiker da sind.
Ja, aber das war die letzte Gamescom ja eigentlich auch schon.
Ja, aber nicht so, also ich fand es okay da irgendwie, aber jetzt bei der Preisverleihung finde ich es komisch irgendwie.
Es ist insofern natürlich begrüßenswert, also ich habe eine Diskussion auf Facebook dazu gelesen, zu der Frage, jetzt ist ja die Games-Industrie eine, die tendenziell eher international ausgerichtet ist und ist es dann nicht irgendwie widersprüchlich, Politiker dorthin einzuladen wie Markus Söder, die also einen ganz strammen Nationalismus quasi fahren. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, das ist halt ja der Ministerpräsident von Bayern, die sehr viel für die Games-Förderung quasi dort tun, ja, also sehr viel für die Kulturförderung im Bereich digitale Spieleentwicklung. Und insofern ist es natürlich auch irgendwie begrüßenswert, dass dann solche Personen auch dann dort tatsächlich anzutreffen sind und es im politischen Diskurs mit involviert ist. Auch interessant fand ich, also Eva Pattberg hat auch einen Preis verliehen, hat zweifelsohne den größten Lacher damit geerntet, mit einem Satz, der von ihr aber ganz ernst gemeint war. Sie sagte nämlich...
Wie ist das nochmal?
Ein Model.
Ja, sie sagte, dass...
Ich durfte die mal treffen, als ich noch bei Wella gearbeitet habe.
Eva Pattberg sagte... Und sie sagte das also mit großer Ernsthaftigkeit, dass also in Spielen ja schon lange ein emanzipiertes Frauenbild vorhanden ist. Und daraufhin sagte das so ganz ernst und das Publikum hat genauso reagiert wie du gerade, Sophie. Man hörte so überall Lachen im Publikum und einfach weitergemacht mit der Ansage. Es gab einen Auftritt von Olli Schulz. Das war, also die Rede, die Ankündigung von Olli Schulz war noch das Unterhaltsamste daran, weil der halt die Sache überhaupt nicht ernst genommen hat. So. Also er hat die ganze Zeit nur Quatsch gemacht. Dann wiederum aber auch so ein bisschen, ja, also man merkt daran halt auch, dass die Sache wirklich auch nicht besonders ernst genommen wird. Wirklich schön natürlich sind dann so Sachen wie die Leute, die da wirklich Preise gewinnen, die auch wirklich eine finanzielle Förderung erhalten für die Titel, die sie produzieren. Und das sind meistens ja irgendwelche kleineren Titel. Das sind dann Teams von irgendwie 4, 5 Leuten, die dann auf die Bühne kommen. Der größte Gewinner an diesem Abend war ein Titel namens Witch It. Ein deutsches Spiel, das ist so eine Art Online-Verstecken mit Hexen und sowas quasi ist. Also in so einem
relativ kleinen Frauenbild. Entschuldigung.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wieso kommst du jetzt darauf? Wegen Hexen oder was?
Ja.
Ja, also Comic-Hexen halt, ne? Ja. Und die waren also wirklich sehr, sehr gerührt und haben 3-mal gewonnen. Und eine enorme Förderung quasi abgeräumt. Und das war wirklich sehr charismatisch. Und es gab musikalische Acts. Also Olli Schulz hat irgendwie 2 Stücke gespielt, was auch irgendwie so okay war. Aber es kam einfach so wenig rüber von... Ich weiß nicht, woran es lag. Es kam so wenig rüber von den Acts. Da war auch die Person, die den Horizon Score gesungen hat.
Mhm.
Na, 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 na. Ja. Und die gleiche Person, das wusste ich auch gar nicht, hat auch den ich sag mal, dieses Schlüsselthema von Nier Automata gesungen. Und die war dann, beide Stücke hat sie performt, quasi mit so einem Streicherquartett. Und das war eigentlich total toll. Ich hatte mich schon, also als sie dann so rauskam und hat angefangen zu singen, hatte ich so einen Moment von tiefer Rührung. Aber irgendwie war das alles so, weiß ich nicht, war irgendwie flach abgemischt, es wirkte alles irgendwie sehr kalt und steril.
Ja, also
das hat nicht gezündet.
Das ist für mich generell das Erlebnis von deutschen Preisverleihungen, also immer, das ist doch immer so, die sind doch immer super lieblos.
Ja,
die Sendung, also das war doch bei dem welche Preisverleihung stand denn so auch hart in der Kritik, wo auch Barbara Schöneberger moderiert hat.
Deutsche Fernsehpreise.
Ja, genau, wo dann irgendwie trotz der MeToo-Debatte dann irgendwie nackte Frauen als Show-Act irgendwie da aufgetreten sind. Also das ist so generell meine Erfahrung damit, deswegen überrascht mich das nicht besonders.
Wir können auch anschließend noch an den Echo, über den Echo mal sprechen.
Echo war ja jetzt auch noch, ja.
Ja, ich habe diese Lieblosigkeit auch, also allein schon daran stellt man das fest, finde ich, wenn, es kommen ja dann immer diese Einspieler, wo dann die Titel vorgestellt werden, ne? Also die Nominierten für die Preise. Und dann läuft dann sozusagen, wird dann so Musik eingeblendet, so diese heroische Preisverleihungsmusik. Mhm. Und die läuft dann weiter über die Einspieler, aber die Einspieler selbst sind sozusagen Trailer, die auch nochmal Musik haben. Und dann beißen sich so 2 Musikstücke.
Oh,
und dann habe ich irgendwie gedacht, so, hä, da hat sich ja irgendjemand nicht so Gedanken gemacht. Man hätte sich auch den einen Ton einfach relativ schnell runterregeln können, wenn man das möchte. Und daran, ja, wird es, glaube ich, deutlich, dass es war eine lieblose Veranstaltung, eine lange lieblose Veranstaltung. Ja.
Das kommt ja davon, wenn man das Azubis aus der Buchhaltung erledigen lässt,
ja,
wahrscheinlich.
So ungefähr, ja.
Trotzdem ein wichtiges Event, gerade für Leute, die als Entwickler und Entwicklerin natürlich tätig sind. Für Studios ist das natürlich super, dann da zu gewinnen und dann irgendwie, was weiß ich, was 150.000 Euro irgendwie mitzunehmen, die man dann in die weitere Entwicklung des Projektes stecken kann. Aber ja, der Deutsche Computerspielpreis, das war sozusagen meine Form der Spielewoche jetzt. Also ich habe ansonsten jetzt nichts mitgebracht, aber du hast was dabei, Sophie, ne?
Ja.
Was hast du denn dabei? Willst du es verraten?
Nee, lieber nicht. Ihr müsst es jetzt erraten. Nein, also das ist ein Spiel, was ich jetzt schon eine Weile spiele und Stefan hat mir verboten, darüber zu reden.
Das ist nicht wahr.
Nein, nicht so richtig. Ich habe eher überlegt, wie ich es am besten mache, aber ich habe jetzt...
Deine Form gefunden.
Genau. Ich habe Dead Cells gespielt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe auch schon in dem Gamescom-Podcast darüber gesprochen.
Ich meine, ja.
Ich wollte das einfach schon eigentlich spielen, seit es irgendwie als Beta rausgekommen ist. Es ist auch immer noch in der Beta tatsächlich. Und jetzt vor 2-3 Wochen ungefähr habe ich es mir gekauft, dann endlich. Und es ist echt ein schönes Spiel. Also es ist von Motion Twin, einem französischen Studio. Und ich habe geguckt, wie ich es am besten zusammenfassen kann und bin dann auf die Website von denen gegangen und ich dachte, ich lese es mal kurz vor als Zitat, weil das eigentlich das in 3 Sätzen sehr prägnant zusammenfasst. Dead Cells is a roguelite Castlevania-inspired action platformer allowing you to explore a sprawling, ever-changing castle, assuming you're able to fight your way past its keepers. To beat the game, you'll have to master 2D Souls-like combat, pattern-based bosses and minions, weapons and spells with unique gameplay, with the ever-present threat of permadeath looming. No checkpoints, kill, die, learn, repeat.
Also eine Kombination aus Roguelike und Souls-like.
Genau.
Okay.
Und dementsprechend ist es sehr schwierig. Also es ist ein unglaublich schwieriges Spiel. Ich habe jetzt insgesamt 25 Stunden, glaube ich, schon da drin verbracht. Und ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Ich habe dann, vor 2 Tagen oder so mal nachgeschaut, weil ich eine bestimmte Sache irgendwie rausfinden wollte, weil da auch sehr viele versteckte, also so Secrets drin sind. Und man weiß nicht ganz genau, wofür die gut sind. Und geht dann immer erstmal an denen vorbei. Aber je länger man das spielt, desto eher fallen einem die Sachen auf. Und dann habe ich festgestellt, okay, es gibt tatsächlich sowas wie eine Geschichte, die da drin auch erzählt wird. Und ich habe, glaube ich, erst so an der Oberfläche gekratzt, so richtig. Also ich kann ja mal ganz kurz erklären, wie das so funktioniert. Man hat immer so einen Startbereich, also es ist auch in so Level aufgeteilt tatsächlich. Und dann gabelt sich das so auf in verschiedene Bereiche, in die man gehen kann. Ich glaube, am Anfang hat man die Auswahl zwischen 2 Bereichen, das ist so schwierig zu erklären. Also man hat, in diesem Spiel hat man eben verschiedene Bereiche und am Anfang kann man immer nur in einen Bereich gehen und man findet dann so Items, beziehungsweise man muss sich die erkämpfen, um dann später im Spiel auch in andere Bereiche zu kommen. Also so Runen muss man irgendwie gegen so einen sehr harten Bossgegner kämpfen und dann droppen die das. Und die behält man auch, also trotz Permadeath kann man danach immer in neue Bereiche. Also ich glaube, man fängt mit so einer Rune an, die es einem erlaubt, so Lianen aus dem Boden sprießen zu lassen, sodass man in höhere Bereiche kommt.
Also die verleihen sozusagen Fähigkeiten, die das Überwinden gewisser Hindernisse
genau.
ermöglicht. Mhm.
Und so gabelt sich das dann immer weiter auf im Laufe des Spiels. Dann ist man vorher in so einem nicht direkt Sumpfgebiet, also so in so einem Wald und dann kann man stattdessen in die mir fehlt gerade das deutsche Wort Sewers gehen, also
Abwassersystem, sowas ja.
So. Ja, genau. Und so gabelt sich das immer weiter auf und es gibt dann auch tatsächliche Bossgegner, dann nach 2, eigentlich immer so nach 2 beziehungsweise 3 Bereichen, die man durchgespielt hat. Und die sind richtig schwer. Also ich glaube, bis ich das erste Mal den geschlagen habe, der erste, der mir begegnet ist, mir sind bisher nur 2 begegnet, den musste ich, glaube ich, 20 Mal versuchen, bis ich ihn geschafft habe. Und das ist insofern sehr frustrierend, weil man diese Bereiche immer neu wieder durchspielen muss. Und die sind auch nicht gerade leicht. Also da muss man sich erstmal irgendwie muss man lernen, wie die Gegner funktionieren. Die haben alle ihre Angriffsmuster, wie sie funktionieren, je nachdem, ob du auf Distanz bist oder nah bist. Und dann musst du dich an die Waffen gewöhnen, die du bekommst. Also am Anfang des Spiels oder am Anfang eines Durchgangs hast du immer die Auswahl zwischen 3 Waffen. 2 kannst du mitnehmen. Das ist in der Regel irgendwie eine Hauptwaffe, also sowas wie ein Schwert oder eigentlich eher ein Schwert so, ist zumindest am Anfang so. Dann ein Bogen und ein Schild. Und man kann sowohl Schwert und Schild mitnehmen, als auch Bogen und Schild oder nur Schwert und Bogen. Das ist meistens meine Kombi, weil ich mit dem Schild nicht so gut klarkomme. Also es ist zum Blocken da, damit kann man irgendwie auch seine Gesundheit wieder ein bisschen herstellen. Aber man muss eben ganz genau abpassen, wann die Gegner angreifen, sonst funktioniert das nicht so gut. Oder es ist für mich verlangsamt das auch total das Gameplay, das mit dem Schild zu machen. Deswegen habe ich das sehr früh einfach immer liegen. Und dann, man hat aber keine Kontrolle, welche Waffen am Anfang da liegen. Also man schaltet im Laufe des Spiels so Blaupausen frei, kann man einsammeln. Die gibt man dann bei so einem Schmied ab, kann man so sagen, den man immer zwischen den Leveln aufsuchen kann. Und die kann man dann mit der Währung im Spiel, also es gibt die Cells, also die Zellen, die man sammelt, mit denen kann man diese Blaupausen dann bauen. Und diese Waffen sind auch vom Permadeath so gesehen ausgeschlossen. Die hat man dann, also die kann man dann bekommen. Also die spawnen halt zufällig am Anfang eines Durchgangs, weil man weiß nie, was man dann bekommt, und man muss sich dann mit dem arrangieren, was man hat. Und im Laufe des Spiels, also der verschiedenen Bereiche, kann man dann eben sich überlegen, also kann man gewisse Dinge austauschen. Also wenn man zum Beispiel so denkt, okay, ich will diese Waffe jetzt nicht, und dann vielleicht ist sie gerade zufällig eine andere da, die kann man dann mitnehmen, aber man ist sehr darauf beschränkt, was einem das Spiel gibt, so dass man sich jetzt nicht auf eine Waffenkombi total einschießen kann, damit das erledigen kann. So, das habe ich nämlich gemacht, und damit bin ich nicht besonders weit gekommen und musste dann irgendwann dazu übergehen, mich mit den Waffen zu arrangieren, die mir dann halt vom Spiel gegeben wurden.
Ich nehme an, die Geschichte ist eine sehr kryptische.
Ja, also ich hab, wie gesagt, noch gar nicht so viel von der Geschichte mitbekommen. Also man spielt eben so ein, wie kann man sagen, so einen grünen Schleimhaufen eigentlich, der am Anfang...
Ein Schleimhaufen?
Ja, ja, Moment, lass es mich erklären. Der am Anfang eines Durchgangs aus so einer Röhre kommt. Also einfach wirklich so ein Schleimhaufen, in der Mitte ist so ein leuchtender Punkt. Der platscht dann aus dieser Röhre, rollt sich so gesehen zu einem leeren Körper, der irgendwie auf dem Boden liegt, also übernimmt den irgendwie, und dann ist man diese Figur mit der blauen Haut, die man auch vom Werbematerial oder so kennt. Und aus dem oben raus schaut eben dieses Licht dann. Also statt eines Kopfes ist dann dieses Licht, was in der Mitte dieses Schleimhaufens eigentlich ist.
Das klingt ausgesprochen interessant, ein bisschen skurril.
Ja, ist es auch. Also es wird halt auch skurriler, weil wenn du in diesen Zwischenräumen bist, zwischen den Bereichen, wo du dann irgendwie deine Health wiederherstellen kannst und Sachen kaufen kannst, also irgendwie Erweiterungen und zusätzliche Skills, da gibt's einen, der dir irgendwie auch genauso so Skills verkauft, wie du kannst dich einmal mehr heilen oder deine Attacken sind stärker für einen gewissen Zeitraum, wenn du das und das tust, sowas. Und im Hintergrund liegt einfach ein Haufen von diesen Körpern, die dieser Schleimhaufen besetzt. Tote Körper von dem.
Also sozusagen vorangegangene Abenteuer? Ist das so eine Referenzialität auf den Permadeath quasi, dass dein Körper dort
verbleibt? Die liegen halt schon von Anfang an da. Das ist, also der wird nicht mehr, die sind von Anfang an da. Und ja, ich glaube schon, dass es da mit zu tun hat, aber ich glaube auch, dass es irgendwie eine tiefere Bedeutung hat, abseits von, ja, das sind halt die, weiß ich nicht, ist halt irgendwie Permadeath und hier, der sammelt die Körper, sondern dass es irgendeine Bedeutung hat, weil am Anfang, das ist jetzt schon wieder so lange her, weil ich jetzt so viel Zeit darin verbracht habe, und das vermittelt dir nicht viel Story, gerade wenn du auch nur so langsam vorankommst, wie ich das tue. Aber am Anfang kriegt man auch so kryptische Hinweise von wegen, oh, ich weiß das gar nicht mehr, das ist schon wieder so lange her, dass sie ihn irgendwie darauf ansprechen, dass er irgendwie da ist und dass er irgendwie was dass er irgendwas Bestimmtes schaffen muss, um irgendwas zu erreichen. Aber es ist so kryptisch, dass man nicht weiß, was sie damit meinen und so. Und die, man weiß auch nicht, also man weiß auch nichts über die Figur, nur dass sie offensichtlich sehr bewandert ist, mit Waffen umzugehen. So.
Ist es denn spielerisch spaßig und dynamisch? Ist es befriedigend?
Ich finde es unglaublich befriedigend, ja. Also die, wenn man die Gegner besiegt, also die Minions, wie die Beschreibung es gesagt hat, zerfallen die in Einzelteile und hinterlassen auch Gold und so, also explodieren förmlich, wenn man sie besiegt. Dabei wackelt das Bild auch so. Also man kriegt so eine schöne Selbstwirksamkeitserfahrung, wenn man es irgendwie spielt. Noch besser wäre es, wenn jedes Mal der Controller so ein bisschen vibrieren würde, aber weil ich es über Steam spiele, geht es nicht. Es gibt es aber, glaube ich, auch für die PS4. Da ist es wahrscheinlich so, dass der Controller dann auch vibriert. Und wenn man wirklich verstanden hat, wie die Waffen funktionieren und wie man die am besten einsetzt, wenn man die Muster der Gegner kennt, dann ist es für mich zumindest sehr belohnt, dann die leicht besiegen zu können. Weil am Anfang, also du wirst halt platt gemacht von denen. Du kannst froh sein, wenn du irgendwie in den zweiten Bereich kommst. So, zumindest ging es mir so am Anfang. Und ich meine, weil man so oft stirbt und weil man so langsam nur vorankommt, spielt man die Sachen halt wirklich auch oft. Und obwohl ich das jetzt gerade die Anfangslevel sehr oft gespielt habe, langweilen sie mich trotzdem nicht. Also bis zum gewissen Grad schon, weil ich sie natürlich kenne. Aber die Gegner sind trotzdem nicht leicht zu besiegen, nach wie vor. Von daher ist es, finde ich, es sehr unterhaltsam und es ist auch, also es, diese in neue Bereiche zu kommen, ist dadurch, dass es eben so schwierig ist, sehr belohnt, das dann hinzukriegen. Ich habe eben von dem zweiten Bossgegner gesprochen. Für den habe ich unglaublich lange gebraucht, weil ich immer nur draufgehauen habe und dann irgendwann gemerkt habe, okay, da braucht man die richtige Waffe für. Also man muss sich schon von vornherein überlegen, also so eine am besten eine Fernkampfwaffe, mit der man irgendwie auf Distanz besser angreifen kann. Und dann musste ich halt mein komplettes Gameplay daran anpassen, von Anfang an diese Waffen zu benutzen und habe halt dann gelernt, mit anderen Waffen umzugehen, um den dann zu besiegen. Und dann ging es auf einmal ganz schnell. Jetzt habe ich den schon zweimal besiegt, so während ich davor, weiß ich nicht, wie oft gescheitert bin und es auch ewig gedauert hat, überhaupt hinzukommen. So, das ist so, man lernt einfach schnell dazu. Und wenn man es dann einmal verstanden hat, wie es am besten funktioniert, und dann ist es eben ein sehr schönes Gefühl eigentlich.
Also ist das Spiel auch nicht linear? Weil du hast gesagt, ich habe den mal besucht oder so. Das klingt jetzt so wie ein Tempelsystem oder ein Dungeon-System bei ja. Zelda oder so.
Also man kann sich halt, also dadurch, dass dass sich das so aufgabelt von Anfang an, dass man entscheiden kann, okay, ich gehe jetzt lieber in den Wald oder lieber in das Kanalsystem, und dann von da aus kann man sich wieder entscheiden. Ich glaube, bei dem Wald gibt's drei Möglichkeiten, wo man hingehen kann. Bei dem Kanalsystem nur zwei. Und je nachdem, welchen Weg man dann wählt, kommt man am Ende auch zu dem einen oder dem anderen Bossgegner. Und je nachdem, was man dann erreichen will. Ich habe zum Beispiel, mir fehlte noch eine Rune, um in neue Bereiche zu kommen. Heißt, ich habe immer wieder diesen zweiten Boss versucht, weil ich natürlich unbedingt diese Rune haben wollte, damit ich in neue Bereiche kommen kann, um zu schauen, was da so ist. Weil es auch sehr nervig ist, dann zu, okay, ich würde jetzt gern hierher, weil ich erkunde dann natürlich auch die komplette Karte so. Also ich gehe jetzt nicht direkt straight zu dem nächsten Punkt, wo ich dann weiterkomme, sondern gucke mir alles an, jedes Mal. Und dann gibt's da immer Bereiche, wo man nicht hinkommt, weil man eben diese Runen noch nicht hat, um dahin zu kommen. Und das ist immer so, ich will aber wissen, was da ist. Das ist bestimmt irgendwie eine gute Waffe, also eine gute neue Waffe oder eben ein neuer Bereich, den ich noch nicht kenne und so. Ja.
Und die Bereiche selbst verändern sich im Sinne eines Roguelikes oder bleiben die konstant?
Die sind verändern sich auf sehr kleiner Ebene. Also dieses Kanalsystem ist sehr, sehr unterschiedlich, weil die Versatzstücke dann natürlich random einfach sind und die wo gerade irgendwas zu finden ist und so. Also das ist sehr variiert, sehr stark, aber vom grundsätzlichen Aufbau her, also man weiß nie, wo die Ausgänge sind, so gesehen. Man muss die mal erst finden, das ist die Herausforderung. Aber so die Gegnertypen, die sich da dort aufhalten, bleiben immer gleich und so, genau.
Es klingt für mich ausgesprochen interessant, weil ich den knackigen Schwierigkeitsgrad der Souls-Spiele ja durchaus zu schätzen weiß. Und gerade auch solche Titel wie Guacamelee zum Beispiel ganz famos fand.
Das habe ich mir auch gekauft, das will ich auch noch spielen.
Und Dead Cells scheint ja in so eine ähnliche Richtung zu gehen, vielleicht mit dem Roguelike-Aspekt. Ist das was du mir empfehlen würdest?
Auf jeden Fall, ja. Also jeder, der irgendwie die Herausforderung mag, und das weiß ich ja bei dir auf jeden Fall, für solche Personen ist es auf jeden Fall ein Spiel. Und was ich noch sagen wollte, also das von der Ästhetik her ist es in so einer schönen Pixelgrafik, so ein bisschen kombiniert mit so 3D-Modellen, die aber trotzdem in 2D so sind. Und dadurch, weil die so schön gestaltet sind, die Hintergründe schön gestaltet sind und die kompletten Dungeons so gesehen, ist es auch einfach eine schöne visuelle Erfahrung so. Also es ist einfach schön anzusehen.
Du hast noch nichts zur auditiven Ebene gesagt.
Ah ja, Also die ist nicht so überragend, finde ich persönlich. Also jeder Bereich hat seine eigene Musik und die wird, je nachdem, ob du gerade viel Kontakt mit Gegnern hattest, lauter oder leiser. Und sie ist halt sehr unterschwellig und sehr, also sie variiert, also sie unterscheidet sich schon pro Bereich, aber sie ist trotzdem sehr ähnlich. Also wenn man nicht unbedingt darauf achtet, fällt es einem auch nicht so auf. Und also überragend ist der Soundtrack jetzt nicht, sag ich mal so. Er ist gut, aber nicht besonders aufregend.
Kein Transistor.
Genau.
Und wie viel kostet der ganze Spaß?
Ich glaube, es kostet 20 Euro. Ja, und wie gesagt, es ist gerade noch in der Beta. Also ein paar, also so kleinere Hänger hat's, gerade wenn man irgendwie in den Shop kommt, da springt das Bild dann manchmal so ein bisschen, weil das gerade nachlädt und dann gibt's so einen Ruck ungefähr, so kann man es beschreiben. Aber ansonsten funktioniert's eigentlich ziemlich gut.
Steht da denn schon ein Release-Termin fest?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube fast nicht. Ich glaube nächstes Jahr oder so oder Ende dieses Jahres. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die fügen halt gerade noch neue Gegner und so hinzu, immer mal wieder, also neue Bereiche, in die man dann wieder neu kann.
Ich glaube, dann würde ich tatsächlich eher später einsteigen, weil für eine Beta ist mir das noch ein bisschen zu viel preislich.
Also, finde ich auch tatsächlich.
Du behältst es ja dann.
Ja, ja. Und bekomm halt alles, was danach noch kommt.
Genau. Und ich glaube, ich mache das dann eher so, dass ich dann eher auf den Zug aufspringe, wenn dann die finale Version released wird.
Ja, also ich habe da immer nie so ein Problem mit, weil wie gesagt, es läuft halt wirklich gut und es ist, obwohl noch nicht alles da ist, habe ich ja offensichtlich genug zu tun da. Also es ist wirklich viel Arbeit, sich dann auch, also da so weit fortzuarbeiten und ich habe längst noch nicht alles gesehen. Also ich gehe davon aus, dass nach dieser ersten Schwelle der zwei Bosse, die mir begegnen, danach auch noch welche kommen. Also gehe ich stark von aus, aber ich bin noch nie so weit gekommen. Also ich glaube, ich bin nur ein einziges Mal im zweiten Bereich nach dem ersten Bossgegner gekommen. Also so hart ist das Spiel dann leider. Es bestraft einen auch unglaublich dafür, wenn man unaufmerksam ist oder zu wagemutig, sage ich mal.
Ja. Ich finde es aber immer ein bisschen schwierig, weil das würde jetzt wahrscheinlich im Early Access sein, auf Steam, nehme ich mal stark an. Mhm. Und ich habe nämlich auch sowas, das heißt We Happy Few, das spiele ich seit 2016 das und das ist immer noch nicht draußen. Also das ist wirklich, ich habe das Gefühl, es wird ewig im Early Access bleiben. Das hat halt auch am Anfang 30 Euro gekostet, wie Stefan schon sagt, finde ich das teilweise ein bisschen happig, dass man ein sehr, sehr unvollständiges Spiel bekommt, weil ich fand das auch schwierig, dann einfach dran zu bleiben, weil du halt nicht so ein Horizont hast, wo das irgendwann mal drauf hinausgeht. Ja, und wenn du jetzt sagst, die Story ist vielleicht auch relativ vage, das war sie bei We Happy Few auch, und es ist sie immer noch, glaube ich, weil ich habe sie jetzt leider in längerer Zeit nicht mehr gespielt, ist es halt schwierig. Deshalb ist es jetzt auch wahrscheinlich klar, dass du da noch nicht so viel drüber sagen kannst, wenn vielleicht später ein richtiger Story-Modus oder irgendwas drin sein wird.
Ich glaube tatsächlich nicht, dass es in dem Sinne so unausgearbeitet ist, sondern einfach nur, dass sie Richtung Endgame einfach noch mehr hinzufügen. Ich glaube, der Anfang ist schon so, wie er sein soll. Und ich habe mir das gekauft, weil ich so unglaublich viele gute Reviews darüber gelesen habe. Und das halt auch.
Du hast es auf der Gamescom ja auch gespielt, ne?
Genau, auf der Gamescom fand ich es tatsächlich nicht so toll, weil ich brauche ja bei Spielen auch immer, gerade wenn sie auch so schwierig sind, erstmal so ein bisschen, um reinzukommen. Und da hatte man, also da war man ja direkt im Spiel, man hatte kein Tutorial oder so, als ich es auf der Gamescom ausprobiert habe, so dass es sehr für mich sehr verwirrend war, weil ich die Steuerung nicht verstanden habe und so. Aber ich halte das schon für ein jetzt schon einigermaßen vollwertiges Spiel. Deswegen habe ich auch nicht so krasse Vorbehalte gegenüber der Beta-Version so.
Ja, ich bin da immer sehr vorsichtig bei solchen Dingen. Nur als kleine Anmerkung noch zu We Happy Few, das habe ich gerade mal nachgeschaut, soll Mitte diesen Jahres erscheinen. Da gab es unter anderem auch einen Publisherwechsel, die wurden ja sozusagen von Gearbox Software wurde der Titel übernommen und deshalb jetzt stärker sozusagen in diesen Gestus der AAA-Produktion integriert, als es vorher der Fall war.
Ja, schauen wir mal.
Ist es das Spiel mit diesen, wo die Leute irgendwie alle Masken tragen? Oder?
Genau. Ja, das spielt nach alternativer Ausgang nach dem Zweiten Weltkrieg und alle sind auf, ich sag mal, auf Pillen.
Ja, also es ist von einem Film inspiriert. Ich habe letztens mal ein Video dazu gesehen, der da ganz stark, also wo das Spiel ganz stark drauf rekurriert.
Im Endeffekt ist es ein Survival-Horror-Game. Du musst auch trinken und essen und so weiter und so fort, damit damit deine Spielfigur am Leben bleibt, dich immer wieder verstecken, nicht nachts rausgehen und sowas. Also es ist sehr interessant gemacht. Es soll dann auch 3 spielbare Charaktere geben zum Schluss. Mal schauen. Also ich habe es irgendwie 2016 sehr lange gespielt und auch manchmal Feedback gegeben zu dem Entwicklerteam. Aber dann war es halt wirklich so, dass das wird dann zäh und du weißt auch nicht, worauf läuft das gerade hinaus. Weil ganz hin auf der Karte rumzulaufen und so ein paar Sachen anzuschauen, das ist mit mir persönlich dann ein bisschen zu wenig. Nur so digitale Flanerie oder.
Ja, das klingt auch so, als wäre es wirklich noch nicht wirklich fertig. Aber, also, wie gesagt, Dead Cells funktioniert da anders, glaube ich.
Dead Cells hat ja auch die Situation, dass die ja von Devolver auch gepublished werden.
Ich glaube schon.
Was natürlich auch immer, also Devolver ist natürlich auch ein Publisher, der ein enormes Qualitäts, wie sagt man, ein Indikator für Qualität, ein Qualitätsmerkmal.
Ja. Sie haben ein Qualitätssiegel.
Oder so. Gewissermaßen ja. Also meines Erachtens nach schon, weil Devolver einfach schon darauf zu achten scheint, dass die Titel tatsächlich in einem hochqualitativen Status dann veröffentlicht werden, ja, und nicht vorher. Liebe Leute, das war eine Kurzrezension zu Dead Cells und wir werfen jetzt mal einen Blick in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen 3 Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Nummer 1. The Casual is Political. Von Robert Heinze, spielkult.hypothesis.org. Das ist der Blog von Eugen Pfister. Es handelt sich bei diesem Text um einen Beitrag zu einer laufenden Debatte rund um die politische Relevanz von digitalen Spielen. Und in diesem Artikel konzentriert sich Robert Heinze auf das Phänomen der Gamification. Sein zentrales Argument ist, dass Gamification zu einer neuen Form der Gouvernementalität im Foucault'schen Sinne führt. Ja? Also wir sind hier bei einem Debattenbeitrag, der stark aus einer akademischen Richtung natürlich auch kommt. Aber um das so ein bisschen aufzuschlüsseln, was bedeutet quasi dieses Argument? Zunächst mal sagt er, dass also Casual Games mittlerweile eine dominante Position in unserer Kultur haben. Er spricht dabei von Pokémon Go, von Bejeweled. Ja, man könnte diese Liste aber auch problemlos fortführen und um Candy Crush und Farmville und viele weitere aber noch
Farmville
ergänzen.
Farmville gibt's doch gar nicht mehr.
Farmville gibt's nicht mehr? Ist abgeschaltet.
Das gibt's doch nur. Ich glaube, das spielt nur niemand mehr.
Also ich meine, weil Zynga halt, pleite gegangen ist.
Ist das so?
Ja. Schon, weiß ich nicht, glaube vor 2-3 Jahren oder so. Oh,
nein. Ich benutze immer noch Farmville als Beispiel für alles.
Ja, ist vielleicht ein bisschen veraltet, Stefan.
Aber als historisches Beispiel kann man das noch nehmen. Das war doch damals der heißeste Shit, den Facebook zu bieten hatte.
Ich habe das auch viel gespielt. Also.
Ich habe das noch nie gespielt, ich habe es immer nur gebasht.
Super, das ist die beste Position.
Super differenzierter. Nein, also das sind so die Titel, die er hier als Casual Games quasi nennt, ja. Also zugängliche Spiele, die mit Highscores operieren, mit ständiger Evaluation und auch mit einer ständigen Belohnung, ja, einem ständigen Feedback-Loop von Belohnung. Und immer sozusagen den nächsten Schritt, die nächste Erfüllung des Zieles quasi vor Augen zu haben. Und er sagt also, dass dergleichen Prinzipien in anderen Teilen der digitalen Spielkultur ja eher rückläufig sind. Ja, sie finden sich sehr stark in diesen Casual Games, dafür eben in anderen Titeln immer weniger. Und diese Form der ständigen Quantifizierung, dieses ständige Sammeln von Punkten und von Scores, auch der Vervollständigung und der konstanten Herausforderung, findet sich, so sagt er, analog in zahlreichen anderen Lebensbereichen natürlich auch. Er verweist auf Human Resource Abteilungen, die ähnliche Prinzipien wie diese Casual Games nutzen zur Motivation von Mitarbeitern. Aber auch Konzerne, die also Treue und Payback-Punkte und was nicht alles quasi verwenden. Am deutlichsten natürlich sind so Dinge wie also Krankenversicherung, die körperliche Gesundheit ihrer Kunden gewissermaßen quantifizieren mit Schrittzählern und Health-Apps und diese dann sozusagen mit gewissen Belohnungen verknüpfen. Wer pinkt denn? Bin ich das?
Ich glaube, ich war das. Ich habe gerade, es tut mir leid, ich mache mal eben kurz noch mein Handy auf Stumm.
Ich war gerade selber irritiert, weil ich dachte, ich wäre es. Und im Foucault'schen Sinne ist das sozusagen diese Form der Gamification, die an, also diese Mechanismen der Casual Games jetzt sozusagen in die Bereiche des, der Wirtschaft beispielsweise, aber auch der Gesundheit trägt, eine Veränderung in der Biopolitik. Also eine Veränderung im Verständnis, das wir von unseren Körpern haben. Ja, das quantifizierte Selbst. Ich messe meinen Schlafpattern und so weiter. Ne? Ich verwende Fitness-Apps, wenn ich joggen gehe, um genau rauszufinden, wie viel Kalorien ich verbrannt habe und so weiter und so fort. Und das ist eben, Foucault würde hier eben sagen, dass es sozusagen eine Veränderung in unserem Verhalten bewirkt. Nicht mit Strafen, sondern mit dem Anbieten von Belohnungen, ja, mit, also mit Feedbacks, Feedback Loops. Und wir müssen uns, das ist quasi jetzt dieses, das abschließende Statement von Heinze, wir müssen uns der politischen Dimension dieser Entwicklung bewusst sein, dieser neuen Form von Gouvernementalität, weil sie in einem ganz neoliberalen Sinne die Verantwortung für das eigene Befinden zunehmend in die Hände des Einzelnen legt und so zu der oder so der voranschreitenden Entsolidarisierung der Gesellschaft zuträglich ist.
Ja, ja, das klingt, klingt sinnvoll.
Nummer zwei.
Ich habe was mitgebracht. Ja. Von Polygon. Und ratet mal, wer es geschrieben hat.
Ben Kutschera.
Es könnte Ben Kutschera gewesen sein. Ja, es ist Ben Kutschera. Und der Artikel heißt Why are Fortnite players so freaking nice?
Hm. Ja, why ja, are warum? They?
Are they?
No, no one knows. Nee, also er ist auf Polygon erschienen am 10.04. von einigen Tagen. Und ich denke, der Titel sagt schon alles. Stefan lehnt sich zurück ja, und sieht verwundert aus oder irritiert.
Nein, sind sie denn überhaupt nett?
Er sagt
ja. Er sagt ja.
Deshalb.
Habt ihr persönliche Erfahrungen vielleicht in diesem Bereich?
Nein.
Nein.
Okay. Ich hab nur den Artikel auch gelesen, deswegen.
Okay. Ich spiele nur die Spiele mit bösen Communities.
Genau, ja. Ich fühle mich wohl in toxischen Communities.
Ich glaube, ich habe da mal so einen Artikel geschrieben.
Hast du, glaube ich, noch nicht so oft erwähnt?
Nee. Ich glaube, den sollten wir nochmal in die Show Notes.
Es kommt einfach in jeder Folge, den können wir standardmäßig
ja,
drin lassen.
Ja, ich glaube auch. Ist besser so.
Also wie gesagt, der Titel sagt schon alles. Ben sagt eigentlich, dass er sehr stark verblüfft ist, wie freundlich und nicht toxisch die Community ist. Und das trotz dieser gewaltigen Größe, weil das Fortnite wächst ja momentan exponentiell, kann man fast schon sagen.
Auch hier durch die Inklusion von Casual.
Richtig, der
beliebteste Person.
Genau.
Filthy Casuals.
Der beliebteste Spielmodus, der Battle Royale Modus, der ist ja auch for free. Also der ist auch, also die Zugänglichkeit, die Barrierefreiheit, das Spiel zu genießen, ist super low. Es gibt es auf allen Plattformen. Ich glaube, sie überlegen, gerade hat er gesagt gehabt, es eventuell noch auf die Switch zu bringen. Ich glaube, dann ist es überall vorhanden.
Ja, ich glaube auch.
Es sei denn, im Teletext des Fernsehers könnte man es noch irgendwie integrieren.
Ja, irgendwann überträgt das Fernsehen vielleicht auch mal Let's Plays. Dann ist es soweit, dass Fortnite auch da angekommen ist.
Und er meint, er hat zum Beispiel vorher immer sehr viel Angst gehabt, das Mikro offen zu lassen, überhaupt das Mikro oder den Voice-Chat zu benutzen. Das hat er jetzt zum Beispiel bei Fortnite hat er das nicht. Er benutzt das sehr gerne, weil überwiegend die Spieler und Spielerinnen sich sehr unterstützen, die helfen sich, die feuern sich gegenseitig an, obwohl sie sehr, sehr jung sind. Also er hat auch gesagt gehabt, er ist bestimmt mehrfache oder mehrere Dekaden älter teilweise als die meisten Spieler und Spielerinnen, die da anzutreffen sind. Aber er meinte auch, es gibt zum Beispiel Situationen, dass eine Person reinkommt und sagt so, hey, das ist meine erste Runde, ich habe es noch nie gespielt und dann sofort sich irgendjemand dazu berufen fühlt, sofort zu sagen, hey, ich zeig dir gleich erstmal alles, wie es geht. Hier ist der Tisch, da kannst du dich hinsetzen. Nein, also es ist so, weißt du, die sind alle sehr, sehr nett und sind auch alle so sehr zuvorkommend. Er fragt sich jetzt, wie konnte das denn eigentlich passieren?
In der heutigen toxischen Welt, wie kann das sein? Ja.
Ja, richtig. Und er geht davon aus, dass Fortnite einfach ein sehr positives Grundgefühl und eine sehr positive Grundhaltung ausstrahlt durch diese Community und durch die Menschen, die da drin verortet sind. Und zudem gibt es noch einen der erfolgreichsten YouTuber, der Fortnite spielt und streamt. Das ist Tyler Ninja Blevins.
Der momentan ständig, über den momentan ständig berichtet wird. Ich glaube, ich komme keine Woche an dem vorbei.
Ja, der ist auch so eine Art Spokesperson. Und
ja, genau.
er hat gemeint gehabt, es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre er das Spiel. Also er ist auch so ein bisschen albern und wie das Spiel halt auch an sich ist, ist sehr, sehr comichaft und so. Es ist halt schon irgendwie ein Stück weit auch was noch, ich will jetzt nicht sagen für Kinder, es ist ja 12, aber es ist schon was für Heranwachsende. Das ist auf jeden Fall, die Gewalt, die gezeigt wird, ist sehr comichaft, wie schon gesagt. Und ja, er meint jetzt, dass, also Ben Kuchera sagt, dass eventuell diese allgegenwärtige Freundlichkeit, vermutlich denkt er, das Erfolgsrezept von Fortnite sein könnte, dass das so extremst explodiert. Natürlich noch wahrscheinlich auch damit gekoppelt, dass es halt auf allen Plattformen verfügbar ist. Ich meine, man kann es ja immer noch sehr gut mit PUBG vergleichen. PUBG ist natürlich eher was für Erwachsene. Ist auch noch nicht auf allen Plattformen mittlerweile erschienen. Also es ist jetzt auch, kommt ja immer mehr. Switch wird es wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob es auf die Switch kommt.
Bestimmt, locker. Also glaube ich schon. Also wenn Doom auf der Switch ist,
ja,
dann wird Fortnite auch auf der Switch irgendwann
ankommen.
Aber
irgendwas scheint es ja zu sein, weil ich habe, als dieses ganze Battle Royale Mode Games aufkam, dachte ich eigentlich immer, PUBG wäre so top-notch, was es gibt. Aber irgendwie hat das ja Fortnite geschafft, weil die haben ja erst später diesen Battle Royale Modus integriert, das zu übertrumpfen. Und da muss ja irgendwas dran sein. Und da geht der gute Ben wahrscheinlich davon aus, dass das daran liegt, dass diese Community so sehr freundlich ist. Obwohl ich jetzt sagen muss, ich habe letzte Woche wieder sehr viel Overwatch gespielt. Anscheinend ändert sich da gerade irgendwas, weil selbst bei Overwatch waren die Leute extremst freundlich gewesen.
Yay,
ja, ist doch schön. Ich habe jetzt immer noch nicht so ganz verstanden, warum sind die denn jetzt so freundlich in Fortnite ausgerechnet? Was ist denn die Vermutung dahinter? Heißt der Artikel nicht Why Are They So?
Das ist doch schon gesagt.
He doesn't know.
Why? Also, das ist die Frage. Warum sind sie? Wie konnte das passieren? Und das ist eher, dass er davon ausgeht.
Achso, er gibt gar keine Antwort oder keine Spekulation diesbezüglich.
Doch, Spekulation ja schon. Achso, hast du ja eben schon gesagt. Also, dass es vielleicht daran liegt, dass sie, ja.
Nee, eigentlich nicht. Nee, weil eigentlich das liegt vielleicht daran, dass die Community so freundlich ist. Deshalb ist das Spiel erfolgreich. Aber warum ist die Community so nett? Sollte man ja eigentlich nicht vermuten. Man könnte natürlich sagen, die comichafte Ästhetik ist wahrscheinlich, es kann ein Faktor sein. Es kann auch natürlich ein Faktor sein, gerade wenn sehr viele neue Leute dazukommen, sozusagen, dass die Community grundsätzlich es eher gewohnt ist, dass, ich sag mal jetzt, das, was man gemeinhin als Noobs bezeichnet, ja, also Anfänger in dem Spiel quasi hinzukommen, denen man noch Sachen erklären muss und bei denen das also nicht so, ja, nicht so schlimm ist, wenn sie die Mechaniken vielleicht nicht ganz genau beherrschen oder irgendwas einfach mal willkürlich bauen und sich ausprobieren. Aber dieses Konzept des Battle Royale ist ja eigentlich auf kompetitives Spielen ausgelegt. Spricht man denn da dann miteinander?
Ja, kannst du.
Mit den fremden Personen sozusagen?
Ja. Es gibt, also das bei PUBG auch, also ich kann jetzt so auch nur von PUBG reden, weil ich Fortnite noch nie ausprobiert habe. Aber auch da gibt es die Möglichkeit auch mit, also wenn ich jetzt mit Nils zum Beispiel zusammen spiele, machen wir einfach Voice Chat über Discord eigentlich immer. Aber es gibt auch in PUBG die Möglichkeit, dann mit seinen Teamkameraden einfach darüber zu sprechen. Also mit denen man dann halt zusammengeworfen wird. So.
Es gibt einen Matchmaking-Mechanismus und du kannst dann halt in deinen verschiedenen Squads, du könntest sagen, ich möchte gerne 4-Mann-Squad spielen oder 4-Frauen-Squad spielen. Und du lässt dich dann einfach mit 3 beliebigen Personen oder 2, auch wenn die schon vorgematcht worden sind, also so Pre-Made-Teams, kannst du dich dann einfach matchen lassen. Und dann hast du einen offenen Chat. Du kannst sogar mit Leuten, das ist glaube ich eine Art Proximity-Chat, du kannst mit Leuten sprechen, die nicht in deinem Squad sind, aber wenn du nah genug an denen dran bist.
Ja.
Was eigentlich ein cooles Feature ist. Nur wie gesagt, Ben Kuchera sagt ja auch, du kriegst da so viel auch Gegenwind, dass du eigentlich keinen Bock hast, das zu benutzen. Wir haben das auch am Anfang, wir haben, glaube ich, ein Spiel mal gemacht mit dem offenen Chat und haben es danach sofort ausgestellt, ich weil es auch irritierend ist. Alle da labern durcheinander und so.
Man hört die ganze Zeit man hat so einen Sprachnebel die ganze Zeit um sich rum. Und kann
irgendjemand hört im Hintergrund Musik oder sowas.
Genau, und das hatte ich letztens auch einmal. Ich habe den die ganze Zeit nur ins Mikro atmen hören und im Hintergrund sind die Musik so seltsam. Also deswegen, und ich hatte es eigentlich ausgestellt, deswegen war das sehr irritierend, dass ich es dann trotzdem gehört habe. Aber um nochmal gerade auf den Artikel zurückzukommen. Ich hatte immer den Eindruck, dass gerade in den Spielen, die schon sehr viel älter sind, tendenziell eher nettere Communities sind, weil du hattest ja mal von deiner WoW-Erfahrung erzählt und da waren die ja auch sehr, sehr freundlich dir gegenüber als Newbie und haben dir irgendwie alles gezeigt, so als du dich auch als solcher geoutet hast, sag ich mal. Und ich hatte immer den Eindruck, dass es daher kommt, also dass dann je älter die das Spiel ist und je geschlossener oder je wie sagt man,
eingeschworener,
hingebungsvoller die Person das halt schon lange Zeit spielen, desto freundlicher sind sie tendenziell. Aber ich meine, ich glaube, League of Legends ist da auch ein gutes Beispiel, dass es auch nicht unbedingt so ist.
Ja, ich hatte so einen ähnlichen, also so einen Fall hatte ich mal mit Dead Space 2. Das habe ich tatsächlich online eine ganze Weile gespielt. War ungewöhnlich, weil es tatsächlich überhaupt nicht viele Leute online gespielt haben. Es war tatsächlich eher ein Flop, könnte man sagen. Und dann war es auch noch so, dass die Server nach Nationalität getrennt waren, sodass man also nur auf einem deutschen Server dann gespielt hat. Und da waren irgendwie vielleicht 15 Leute oder sowas in ganz Deutschland, die das irgendwie gespielt haben. Bisschen mehr vielleicht. Aber so zu den Stoßzeiten, sage ich mal, hat man immer wieder die gleichen Leute angetroffen. Man musste sich gar nicht irgendwie großartig verabreden, sondern man ist einfach, das war wie in so einem Dorf. Man ist reingekommen und hat sofort irgendwie die Leute gesehen, die man schon kannte. Und wenn dann irgendwie neue Personen dazugekommen sind, war da auch erstmal, obwohl Dead Space 2 ein ab 18 Titel ist, der also sehr stark auf kompetitives Spielen ausgelegt ist, immer in Teams gegeneinander, ja, eine Gruppe Menschen, eine Gruppe Aliens sozusagen, war das immer enorm freundlich und offenherzig. Bei Fortnite hätte ich fast die Vermutung, dass vielleicht gerade die Öffnung der Community zu einem Freundlichkeitsgestus auch dem zuträglich ist, wenn man einfach davon ausgehen muss, dass man immer irgendwie wieder mit neuen Leuten spielt oder immer ein paar Leute auch in dem Spiel sind, die das noch nicht vorher gespielt haben, dass man eher dazu neigt, sozusagen eher zu erklären. In Journey ist es ja so. Journey ist auch eine wahnsinnig freundliche Community.
Aber ich glaube, das liegt halt am Spiel selber, weil ich meine, bei Overwatch ist es ja zum Beispiel auch eher so, dass man da mit Leuten spielt, die vielleicht auch noch nicht so viel gespielt haben, und da ist es ja nicht so, dass man da, dass die Teamkameraden, die das jetzt besser können, viel erklären würden, sondern die fangen eher an zu flamen. Also so habe ich es zumindest wahrgenommen.
Ja, also ich wollte erst nochmal kurz zurückkommen. Ich glaube, das ist für ihn einfach eine offene Frage. Da gibt es keine Beantwortung. Ja. Er kann das nicht beantworten, und es gibt dafür, weil das auch einfach momentan ein Phänomen ist, das ja, wie schon gerade angeklungen ist, in ganz vielen anderen Communities nicht der Fall ist, obwohl das von der Genre-Klassifizierung ähnliche Spielmechanismen sind. Weil Overwatch ist ähnlich, und vor allem LOL, also League of Legends, HOTS, Heroes of the Storm und Dota 2, was es alles gibt, das sind ja alles MOBAs. Die sind ja eigentlich ähnlich, du wirst mit Leuten zusammengeschüttet, die du nicht kennst, aber da ist es wesentlich, vor allem was da auch, also da gibt's ja nur Textchat, was da Leute in den Textchat reinballern teilweise, wo du denkst, echt, ihr macht so viel, gebt euch so viel Mühe, mich jetzt hier zu beleidigen, runterzuputzen, im Textchat, also du musst alles tippen. Und man kann auch dabei tolle neue Sprachen lernen, so erst die Beleidigung eintippen, dann Google Translate und dann einfügen. Nein, aber das ist halt, ich glaube, das ist halt so eine Sache, die ist jetzt Fortnite, glaube ich, gerade ein bisschen vorbehalten. Bei Overwatch, wie gesagt, merke ich es jetzt auch gerade. Und Overwatch ist im Endeffekt genau dasselbe. Du wirst mit Leuten zusammengematcht. Du kannst hier Premade-Teams vorher machen. Wenn ich jetzt mit Sophie sagen würde, wir gehen in eine Zweiergruppe und lassen uns dann matchen mit vier anderen Leuten. Das war aber trotzdem nie der Fall. Und Overwatch gibt es jetzt wesentlich länger als Fortnite. Und da ist es immer noch nicht so, dass es angekommen ist. Es gibt extra verschiedene Programme von Blizzard, dass sie wollen, dass sich alle lieber, also freundlicher zueinander verhalten. Und die machen jetzt mittlerweile auch stark bannen die und so, wenn du auch Leute mehrfach reportest über das Reporting-System im Spiel selbst. Und deshalb glaube ich, dass das einfach eine Sache ist, dass dieses Why ist, warum ist das bei Fortnite so und warum ist das nicht in anderen Spielen auch so? Weil im Endeffekt unterscheidet sich das doch nicht viel. Bei Overwatch ist es auch so, du kommst da rein, kannst sagen, ich habe es noch nie gespielt. Natürlich, dann solltest du vielleicht nicht in den Competitive-Modus gehen, sondern vielleicht erstmal Quick-Match machen. Also das sind dann so Sachen, wo man sich vielleicht drüber streiten könnte. Aber andererseits finde ich, so ein bisschen ein positives Verhalten so interpersonell an den Tag zu legen, das sollte ja eigentlich überall möglich sein und nicht in irgendwelchen Spielen eigentlich vorbehalten. Deshalb finde ich, ist es halt sehr merkwürdig, in Anführungsstrichen, dass es bei Fortnite so extrem der Fall ist oder so ausgeprägt ist, dass da alle sehr freundlich und hilfsbereit sind.
Es sollte unbedingt, aber ich glaube auch gerade deshalb bin ich an dieser Frage auch interessiert, dazu eine Antwort zu finden oder zumindest die Kombination von Faktoren irgendwie rauszufinden, weil es gibt ja durchaus Dinge, die ein Spiel tun kann, um zu einem positiven Community-Gefühl beizutragen, und mich würde einfach interessieren, in welchem Maße das möglich wäre, sozusagen in anderen Titeln auch zu implementieren, um dort einer toxischen Community-Entwicklung vorzubeugen.
Vielleicht hängt es auch damit zusammen, was für Leute dann tatsächlich damit das Stream drüber. Weil, also auch bei also ich kenne mich jetzt nicht aus, aber hier Ninja, der ja irgendwie so das Flaggschiff gerade für Fortnite ist.
Die Galionsfigur.
Die Galionsfigur, genau. Der ist ja wirklich gerade das Sinnbild dafür, wie er auch selbst sagt, er ist wie Fortnite. Und ich glaube, der zieht ja dann natürlich auch freundliche Leute an, eher tendenziell. Also gerade auch auf Twitch oder so. Ich kann mich erinnern, letzte Woche, glaube ich, hat hier, wie heißt er, der mit dem Suizidwald in Japan, der da... Logan Paul, genau. Der hat irgendwie gestreamt und der wurde so richtig fertig gemacht auf Twitch. Von denjenigen, die sonst irgendwie Fortnite halt mögen und die halt nicht wollen, dass solche Leute, die irgendwie so Hass verbreiten, sag ich mal, sich an dieses Spiel wagen. So. Und ich glaube, also damit hängt das halt zusammen, dass diejenigen, die irgendwie freundlich sind und ein freundliches Bild übertragen, dann eben auch unterstützt werden und die anderen eben eher nicht.
So eine Art Vorbildfunktion, genau. Ja, also positives genau. Verhalten vorzuleben. Ja. Das ist natürlich eine Verantwortung von gerade renommierten Streamern, genau. Die sich dieser Verantwortung dann auch bewusst sein sollten, wie das vielleicht bei, ich kenne diesen Logan Paul ja nicht, möglicherweise dann nicht der Fall ist, wohingegen jemand, der von dieser, wie heißt er, Ninja?
Tyler, also Ninja ist sein... Streamer-Name, soweit ich weiß.
Ja. Und wenn da jemand wirklich sich dieser Verantwortung auch bewusst ist und auch bewusst ein positives Verhalten an den Tag legt, ein empathisches Verhalten, ein faires Spielverhalten, dann ja, glaube ich schon, ist das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
Richtig, also ich meine, wir könnten, das wäre vielleicht mal was fürs Thema der Woche, da können wir auch jetzt extremst einsteigen, weil die Overwatch League, die ist ja auch, die suspendiert ja einen Spieler nach dem anderen momentan, weil sie sich alle daneben benehmen, sag ich jetzt mal flach. Wo man auch sieht, dass das anscheinend auch was mit den Leuten zu tun hat, die dafür dann als Person der Öffentlichkeit, dafür auch als Galionsfigur oder sowas irgendwie davor gespannt werden und eigentlich dann ein positives Bild ausstrahlen sollten, was sie nicht tun. Und eine andere Sache ist auch bei Fortnite oder PUBG, ist es so, dass dieser Kompetitivgedanke, den du angesprochen hast, ja, der ist vorhanden, aber es ist auch so, wenn man rausfliegt, spielt man es halt wieder neu. Du fängst halt einfach eine neue Runde an. Du hast keine Richtung, du hast Leaderboards, aber die Leaderboards, wen kümmern die? Und bei Overwatch ist es halt so, du hast einen E-Sports-Bereich da komplett, das ist alles extrem kompetitiv, Leute können damit extremst Geld verdienen, wenn sie, und das ist halt sowas, wenn ich dann anfange, das war bei MOBAs auch so ein Fall, dass es alles sehr stark in den E-Sports-Bereich geht. Jeder denkt, ich bin der Neue, also der nächste tolle Held, der dann irgendwann auf einer Bühne spielen darf. Und da ist es so, dass sich da viele Leute gekränkt fühlen in ihrer Erwartungen oder in ihrer Haltung, weil sie alle denken, sie könnten viel mehr als andere Leute und dann kommt auch immer dieses Belehrende hinzu, sehr stark bei dem Spiel und das ist halt, wenn er jetzt sagt, das ist bei Fortnite nicht so, vielleicht sollte man es sich mal angucken.
Vielleicht schon, ja.
Dann hat das bestimmt auch damit was zu tun, dass dieser Kompetitivgedanke sehr stark gedrosselt ist.
Hoffen wir mal darauf, dass auch andere Studios sich sozusagen dann die Verfahrensweisen von Fortnite hier dann zum Vorbild nehmen, um ihre Community entsprechend zu pflegen.
Dazu hat tatsächlich Ben Kutschera hatte mal geguckt gehabt, ob er die Entwickler, aber die können natürlich dazu auch nichts sagen. Die haben auch nur gesagt, wir haben das Spiel entwickelt und haben es so rausgebracht. Was sollen wir dazu sagen?
Wir haben gehofft, dass sie alle lieb sind zueinander.
Der dritte Artikel unserer Presseschau, den Sophie nämlich mitgebracht hat, ist zugleich unser Thema der Woche. Und um dahin überzuleiten, spiele ich jetzt ein kleines Stück, das ich so ein bisschen dem klassischen Gypsy Jazz nachempfunden habe. Ich greife mir kurz die Gitarre und dann geht's gleich mit dem Thema der Woche weiter. Das war ein wenig Jazzmusik, angelehnt an den legendären Django Reinhardt. Ist euch Django Reinhardt eigentlich ein Begriff?
Mhm. Nein.
Dir, Sophie, ne? Ja. Wir haben auch mal zusammen eine Django Reinhardt-Platte, glaube ich, gehört. Kann das sein?
Ja, und ich habe auch letztens irgendwann mal einen Trailer gesehen über sein, also soll, sein Leben wurde irgendwie verfilmt oder soll verfilmt werden. Ich weiß ja nicht genau.
Das war irgendwie so ein 5-Minuten-Video, glaube ich, oder so, ne? Lightning Fingers oder sowas sollte das irgendwie heißen.
Kann sein, weiß ich gerade nicht mehr. Ist ein bisschen her.
Also diesen Django Reinhardt-Film, wenn es sowas geben würde.
Ich dachte, es war tatsächlich ein Trailer, ja.
Ach ja, okay. Ich wusste gar nicht, dass es sowas schon gibt. Ich habe neulich einen John Coltrane-Film geschaut. Der war auch toll. Aber okay. Jetzt kommen wir zum ganz anderen Thema. Also das Thema der Woche, Sophie.
Ja.
Was hast du denn da mitgebracht?
Ich hab einen schönen Artikel mitgebracht.
Ach ja.
Ja. Worauf wir in Far Cry 5 wirklich schießen, heißt der.
Oh, worauf denn? Entschuldigung.
Also.
Ich finde das so pushy, ne? So pushy in den Artikeln. Ja, was ist denn jetzt die Antwort? Ja,
ich
weiß es immer noch nicht.
Okay, ich nenne hier kurz die Eckdaten. Der ist erst am Freitag rausgekommen, also sehr, sehr frisch. Also zumindest für uns gerade.
Ja.
Und geschrieben von Dom Schott, erschienen auf Archeo Games.
Schöne Grüße.
Ja. Und dieser Artikel ist super spannend und deswegen habe ich ihn mitgebracht.
Super, das freut mich.
Ja,
Dann hau mal rein, Schwester.
Also er geht halt so ein bisschen auf die Gestaltung der menschlichen Gegner in Far Cry 5 ein und stellt eben diese, ich glaube, also ich habe es selber jetzt nicht gespielt, aber ich habe mir so ein paar Sachen dazu angeguckt und es gibt so zwei menschliche Gegnertypen in diesem Spiel eigentlich, die einem also häufiger mal begegnen, abseits von den vier Villains, glaube ich, die es in diesem Spiel gibt. Und er stellt die so ein bisschen gegenüber. Und er geht erstmal auf diesen gängigen Typ ein, also diese Kultisten, die sich dort ja bewegen. Also in Far Cry 5, für diejenigen, die es nicht wissen, geht's grob gesagt irgendwie darum, dass in einem kleinen Teil der USA irgendwie so eine religiöse Fanatikergruppe irgendwie ihren eigenen kleinen Staat irgendwie aufbauen wollen und die Hauptfigur von Far Cry 5 eben versucht, diesem Streben Einhalt zu gebieten, weil die natürlich auch sehr aggressiv sind, sage ich mal, und sehr gewaltbereit. Und genau, in dieser erste Gegnertyp ist eben der des Kultisten. Und das Spiel ist sehr schnell dabei zu etablieren, dass das wirklich böse Gegner sind, die es auch verdient haben, dass man sie umbringt. Sowohl die Einstiegsszene, in der sie halt eben von diesen Kultisten überfallen werden, also sowohl die Figur als auch seine mit den Leuten, die ja dorthin gekommen sind, also dass sie eben die überfallen und zwar auch auf eine sehr selbstzerstörerische Art und Weise. Also Hauptsache, die werden verletzt. Es werden noch ein paar andere Aspekte von Dom Schott aufgezählt, aber es ist auf jeden Fall so, sie sind böse durch ihre Taten. Und er bezeichnet das eben so als Diorama der Gewalt, was ich so eine schöne Formulierung fand, dass ich sie jetzt gerade nicht weglassen konnte. Und dann gibt es aber noch einen anderen Gegnertyp. Und der da lautet, also sie heißen so im Spiel, es sind die Engel. Und die zeichnen sich vor allem durch ihre Kleidung aus. Also sie sind, äußere Gestaltung heißt glatt rasierte Schädel, tragen Mundschutz und sind völlig in Weiß gekleidet. Und der andere Aspekt ist eben ihr Verhalten. Solange sie dich nicht sehen als Spielfigur, verhalten sie sich ruhig und sind, glaube ich, stehen einfach nur apathisch in der Gegend rum. Sobald sie dich aber sehen, stürzen sie sich auf dich und versuchen dich eben zu töten als Spieler. Und er sagt, also Dom Schott sagt eben, dass es erstmal, also gerade dieses Verhalten sehr oberflächlich an Zombies erinnert und sie im Spiel auch als solche irgendwie bezeichnet werden. Also sie verhalten sich so, weil sie irgendwie drogenabhängig sind oder eine Überdosis von Drogen bekommen haben. Also die Droge wird in diesem Spiel irgendwie eingesetzt, um die Leute dort gefügig zu machen, damit sie diesem Kult folgen. Diese Personen, die wie Engel aussehen, haben eben eine Überdosis bekommen und sind deswegen so. Und genau, Dom Schott sagt eben, oberflächlich mögen sie wie Zombies erscheinen, weil sie eben dieses willenlose, ferngesteuerte Verhalten an den Tag legen. Also sich halt sofort auf die Spielfigur stürzen, die eben anders ist als sie. Er sagt aber auch, dass die typische Darstellung von Zombies in jeglicher medialer Darstellung eigentlich immer damit einhergeht, dass man bereits am Körper oder an der Figur selber irgendeine Form des Verfalls feststellen kann. Also sei es eben, weil irgendwie die Haut verfault oder irgendwie die Augen irgendwie nicht so richtig gut mehr aussehen oder irgendwie so. Also dass man immer auch äußerlich erkennt, das sind Zombies. Also irgendwie Untote. Und stattdessen weist er dann eben darauf hin, dass abseits dieser oberflächlichen Erscheinung des Zombies, aber auch noch was anderes auf eine andere Form hinweist, nämlich ihre Kleidung. Ist diese Kleidung, die Engel tragen, so gesehen an Moment, ich muss kurz die Stelle in meinen Notizen raussuchen, damit ich hier jetzt keinen Unsinn rede. Also ihre Kleidung sieht, also dadurch, dass sie irgendwie weiß gekleidet sind und Mundschutz tragen, bekommt man irgendwie eher diesen Eindruck von erstmal so einem klinischen Kontext, also gerade durch den Mundschutz. Und dadurch, dass sie eben alle gleich gekleidet sind, also so eine Art Uniformierung, aber auch eine fremdbestimmte Uniformierung, weil sie ja eben auch irgendwie willenlos sind, wenn sie sich nicht gerade unkontrolliert auf ihre Gegner stürzen. Und Dom Schott sagt eben und zitiert dabei Arno Görgen. Ich weiß nicht, haben wir schon mal im Podcast über den gesprochen?
Oder über Arno Görgen? Ja. Arno Görgen war schon hier.
Ja, echt?
Ach, ja, wir stimmt. Haben schon über die Repräsentation von Krankheiten
gesprochen. Nein, aber dann, ja, okay, ich war mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber gut, dann muss ich ja gerade nicht mehr sagen, wer das ist.
Genau. Medizin.
Ja. Ja, genau. Wie gesagt, er zitiert Arno Görgen und sagt eben, dass dieses Erscheinungsbild von Patienten an psychiatrische Einrichtungen oder Gefängnissen des 20. Jahrhunderts erinnert. Mhm. Damit dieses Bild des Zombies eigentlich ersetzt wird durch ein Opfer vergangener Inhaftierungs- und Institutionalisierungspraktiken so gesehen dargestellt wird. Also die Figuren oder die Engel vielmehr an irgendwie psychisch kranke oder verwirrte oder straftätige Personen erinnern. Durch ihr Aussehen so gesehen dieses Bild vermitteln. Und das Problematische daran ist, dass sie durch ihr Verhalten, also dass während die Kultisten so gesehen durch ihr gewaltbereites Verhalten, was sie gegenüber anderen Leuten, die nicht diesem Kult entsprechen, an den Tag legen, eben als wirklich böse charakterisiert werden und das auch eigentlich erstmal ausreicht, um zu sagen, ja okay, die dürfen erschossen werden, zumindest in diesem Spiel jetzt, diese Figuren eben nur durch ihre Kleidung und durch ihre Verwirrtheit so gesehen dazu legitimiert werden, dass man sie irgendwie abschießen darf. Und weil dieses, ja, genau.
Darf ich dazu, also ich weiß nicht, nachfragen kannst du wahrscheinlich etwas schlecht beantworten, weil wir haben ja alle hier zusammen Far Cry 5 nicht wirklich gespielt, ne? Aber vielleicht steht ja irgendwas im Text darüber drin. Sophie, können diese Engel, geben die irgendeine Form von Äußerung von sich, wenn sie den Spieler sehen? Also schreien sie oder brabbeln sie oder machen sie irgendwas
dergleichen? Ich glaube, sie brüllen.
Sie brüllen einfach.
Sie brüllen, schreien, ja, genau.
Auf einen zu. Ja. Und vorher sind sie apathisch und stehen in der Gegend herum, genau. Ohne irgendwie eine großartige Reaktion auf ihre Umwelt zu haben.
Genau.
Was sozusagen was darauf hinweisen lässt, dass sie als einzige Verhaltensweise sozusagen oder als einzige interpersonelle Verhaltensweise nur die Aggressivität quasi haben. Ja. Und wenn ich das richtig verstehe, ist es auch so, ganz typisches Bild auch. Also ich habe ja mit Arno Görgen, mache ich auch viel zusammen.
Ja.
Und das ist auch so ein Punkt, der immer wieder kommt. Jetzt nicht in unserer Zusammenarbeit, sondern wenn man sich irgendwie Titel anschaut, in denen psychische Kranke in irgendeiner Form repräsentiert werden. sie sind gleichzeitig auch Opfer von Gewalt, nicht wahr? Weil sie unter Drogen gesetzt werden.
Genau.
Und ich habe gerade mal den Artikel auch nebenbei aufgemacht, da gibt es auch so ein Abbild von einem Massengrab, ganz unten im Artikel, wo Dom Schott schreibt, an einigen Stellen der Spielwelt können wir Kultisten dabei beobachten, wie sie besonders aggressive Engel hinrichten und in Gruben werfen. Mhm. Was mich zu der Überlegung bringt, ob diese, also das ist ein ganz typisches Phänomen sozusagen, dass das psychisch Kranke in ihrer Repräsentation aggressiv sind und zugleich Opfer der Gewalt anderer. In dem Fall wahrscheinlich der Kultisten, die sie unter Drogen gesetzt haben, nehme ich an.
Ja, genau. Weil sie ja eben eine Bedrohung dadurch sind, weil sie nicht so kontrollierbar sind. Noch ein kurz, ich will das noch kurz abschließen, dieser Artikel, weil ich glaube, das habe ich gar nicht so richtig rübergebracht. Das Problematische daran ist eben, dass sie durch diese Darstellung irgendwie entmenschlicht werden. Diese Personen, das sind ja wirklich Menschen, die einfach nur durch diese Überdosis irgendwie aggressiv geworden sind. Und das eigentlich erstmal kein Grund ist zu sagen, okay, wir töten die jetzt einfach alle, weil die sind gerade im Weg. Es aber scheinbar trotzdem reicht, oberflächlich reicht, Leuten, die das spielen, denen zu sagen, okay, ja, nee, ist in Ordnung, dass ihr die gerade abschießt.
Genau. Wir sind hier bei einem Thema, was die moralische Konstitution von Spielern und Spielerinnen ja berührt.
Genau.
Die Frage, ich kann da immer nur wieder auf Bandura verweisen, der dieses Prinzip dieses Konzept des Moral Disengagement entwickelt hat. Der sagt, also das ist jetzt eine Anwendung auf digitale Spiele, die nicht von Bandura selbst vorgenommen wurde. Ich weiß jetzt ja nicht mehr den Autor von dieser Studie. Aber Moral Disengagement meint quasi, wann bin ich dazu bereit, mich von meinen eigentlichen moralischen Prinzipien zu distanzieren? Wann ist es zum Beispiel so, dass es für, nehmen wir mal an, in der echten Welt jetzt, wann ist es für mich als eine Person, die Soldat wird, akzeptabel, auf eine andere Person zu schießen? Und dementsprechend muss man dann beispielsweise natürlich auch eine gewisse Propaganda aufbauen, ein gewisses Training, um sozusagen eine Desensibilisierung für das menschliche Leid und sowas hervorzurufen, dass man das auf der einen Seite durchführen kann, Gewalt gegenüber anderen, auf der anderen Seite aber auch irgendwie damit umgehen kann, dass man es durchgeführt hat, ja? Also um diese Funktion zu erfüllen. Und selbiges Prinzip kann man auf Spiele anwenden, wenn man sich zum Beispiel anschaut, und das ist fast jedem Spiel kommt das vor, wie wird der Bösewicht charakterisiert? Es ist üblicherweise jemand, der unverhältnismäßig Gewalt ausübt. Die andere Person ist der Aggressor. Bei Eugen Pfister findet sich das in seiner Untersuchung des Opfermythos. Dass die Nation ist in Bedrohung, in einer Bedrohungssituation, weil es Invasoren gibt von außerhalb und jede Form der Gewalt zur Zurückschlagung dieser Invasion ist damit legitimiert. Und hier ist die Frage, wie passiert es hier bei den Engeln?
Also ich habe jetzt auch nochmal in den Artikel natürlich reingeschaut und so weiter und so fort. Es ist ja auch teilweise so, dass diese Gruppe von Engeln, was ich auch sehr interessant finde, es gibt anscheinend keine weiblichen Engel.
Oh,
es gibt
okay.
Nur ich habe zumindest keine weiblichen jetzt sehen können. Müsste man wahrscheinlich nochmal genau ins Spiel schauen.
Es ist wahrscheinlich schwierig zu erkennen, weil ja meistens gerade auch Frauen in Spielen erkennbar sind durch ihre langen Haare. Und da sie ja weite, weiße Klamotten tragen, ist es wahrscheinlich schwierig zu erkennen, was die jetzt für ein Gender haben.
Aber das sieht hier aus wie ein weiblicher Engel, muss ich sagen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Der Torso lässt ein bisschen darauf schließen.
Ich glaube, es ist beides.
Also hier liegt eine
Person,
die tendenziell tatsächlich Brüste haben könnte. Da bin ich mir jetzt aber nicht
okay.
sicher.
Was aber auf jeden Fall noch sehr interessant ist, dass zum Beispiel diese Engel auch herumlaufen und Zivilisten wahllos hinrichten.
Okay.
Und sie werden ja dann auch mit so wie so einer Art Dunst oder Nebel in ihrem Kopf dargestellt, damit man auch sehen kann, dass sind die unter Drogen gesetzt worden sind, jetzt sich in einer Art Exzesstunnel bewegen und deshalb alles niederknüppeln oder schlagen, was ihnen irgendwie in die Quere kommt. Und das legitimiert ja auch ein bisschen so das Handeln, dass ich denke, okay, die tun Zivilisten was, die natürlich unbewaffnet sind und friedlich wahrscheinlich da versuchen noch immer, weil da leben ja noch Zivilisten in diesem County, wo das stattfindet, das ganze Drama, dass dadurch auch legitimiert wird, ja okay, gut, jetzt sind es auch noch böse Menschen. Also sie sind nicht nur, weil sie dysfunktional verhalten.
Eine Bedrohung der
Gesellschaft. Genau, sie sind auch noch eine Bedrohung gleichzeitig.
Also ich habe da, mir ist das tatsächlich auch dieser Gedanke gekommen, als ich das gesehen habe, dass es diese zwei Typen gibt. Also bevor ich diesen Artikel auch gelesen habe, habe ich mir ein paar Let's Plays und so dazu angeschaut, um einen Eindruck von diesem Spiel zu bekommen. Und ich habe auch gedacht, es ist ja irgendwie problematisch, erstmal auf Leute, die irgendwie offensichtlich drogensüchtig sind und verwirrt sind, einfach zu schießen. So, das, also ich habe das gesehen und war sofort sehr irritiert davon. Und nachdem ich dann diesen Artikel gelesen habe, ist mir dann auch klar geworden, wieso. Also abseits von eben, das sind einfach nur geistig verwirrte Leute, geht es eben auch genau mit diesem Eindruck von psychischer Krankheit einher. Und diese Verwirrung wird dann, also diese Verwirrung, die diese Leute haben, wird dann dazu genutzt, um zu legitimieren, die sind abschießenswert. Das vermittelt so ein sehr super negatives Bild von psychisch Kranken oder von massiv Kranken. Jetzt, wir reden jetzt nicht von Leuten, die unter Depressionen oder so leiden, sondern wirklich Leute, die eben in psychiatrischen Anstalten sich irgendwie befinden. Und ich weiß nicht, ich habe da irgendwie, also da läuft's mir so richtig kalt den Rücken runter, weil das ja auch so versteckt ist mit diesem oberflächlichen Eindruck von einem Zombie und gesagt wird, hey, das ist okay, das sind Zombies, die sind eben eine Bedrohung so. Aber gleichzeitig auf so eine Ikonografie zurückgegriffen wird, die so problematisch ist in dem Zusammenhang, finde ich. So.
Vor allem, es gibt ja auch noch, also da werden ja sämtliche Grenzen abgebaut oder aufgeweicht. Es gibt ja dann wohl noch eine Mission, in der man die auch möglichst gut inszeniert und möglichst stilvoll erschießen muss. Also man muss ja auch wegspringen und es gibt dann noch einen Kommentator, der das Ganze bewertet, wie du das machst.
Genau, also das ist ein Beispiel auch, was das Dom Schott in dem Artikel auch bringt. Das hatte ich jetzt eben zur Verkürzung weggelassen. Aber es ist eben nicht nur so, dass man denen im Feld begegnet und eben sie davon abhält, vielleicht Zivilisten zu töten oder einen selber, sondern sie werden dazu benutzt, sie werden als Comic Relief benutzt, das sagt Dom Schott in dem Artikel, um eben solche, ne, ist die Szenerie wohl eben, man soll irgendwie sie genau möglichst cineastisch irgendwie töten, also zum Beispiel in die Luft jagen, damit irgendwie so ein verrückter Regisseur daraus einen Film drehen kann. Also wird das dann halt auch irgendwie humoristisch aufgeladen, was das noch viel absurder macht insgesamt.
Das ist ja so eine Sache, über die wir im letzten oder vorletzten Cast, glaube ich, schon mal gesprochen hatten, denn da habe ich ja auch einen Artikel mitgebracht, wenn ich mich recht entsinne, in dem es genau darum ging, dass Far Cry 5 abermals, genauso wie andere Ubisoft-Titel auch, das Problem hat, dass sie sozusagen ernste Themen im Grunde aufgreifen, was ja eigentlich auch ein guter Gedanke teilweise sein mag. Ja, ich hatte damals auf Watch Dogs verwiesen. Auch hier kann man sagen, es hätte ja durchaus die Gelegenheit gegeben, um mit Far Cry 5 etwas auszusagen über christlichen Fundamentalismus und auch über Drogenabhängigkeit oder über psychische Krankheit. Da, also, das ist ja das Thema des Wahnsinns, ist eines, mit dem Far Cry sich sehr intensiv auseinandersetzt, schon seit Far Cry 3 mit Vars. Und es scheint mir hier so, als wenn die Chance dazu etwas von Bedeutung auszusagen, vergeben wird aufgrund der Tatsache vielleicht auch der Notwendigkeit der Mainstream-Produktion, einen Titel zu machen, der sozusagen trotzdem zugänglich ist, fröhlich ist, indem man rumschießen kann, ohne großartig ein schlechtes Gewissen zu haben. Denn das ist ja das Prinzip. Das Moral Disengagement ist ja dafür da, dass du das Spiel genießen kannst, dass du schießen kannst und dann sozusagen eine Herausforderung hast, in die du dich vergnüglich hineinbegeben kannst, ohne selbst dich dabei schlecht zu fühlen. Und wenn du erlaubst, ein kleines Gegenbeispiel noch zur Illustration. This War of Mine ist ein solcher Titel, in dem bewusst einem ja auch ein schlechtes Gewissen gemacht wird. Oder man wird zumindest nicht davor bewahrt. Denn hey, klar kannst du dir in diesem Bürgerkriegszerrütteten Stadt mehr Ressourcen organisieren, indem du irgendwie ein altes Ehepaar tötest. Aber es gibt erstmal überhaupt keine Form von visueller Befriedigung oder sowas oder spielerischer Befriedigung, sie zu töten. Und wenn du das getan hast, dann brechen deine Figuren halt auch ein Stück weit zusammen, ja, und leiden unter Gewissensbissen. Sowas muss natürlich in einem Titel wie Far Cry vermieden sein, um ihn quasi massentauglich zu machen und als Vergnügungspark sozusagen zu inszenieren.
Die Spielfigur hat ja auch gar keine Tiefe. Also ich meine, du bist ja irgendeine Projektionsfläche für deine eigene Psyche vielleicht eventuell. Du kannst dir noch am Anfang aussuchen, ob du Männlein oder Weiblein sein willst. Und sonst an sich ist die ja relativ farblos. Dementsprechend ist das ja auch so, dass du überhaupt nicht angehalten wirst oder die Spielfigur auch an sich im Spiel nicht angehalten wird und irgendwie eine moralische Aufladung oder sowas erhält, wie Stefan jetzt schon gesagt hat. Das heißt einfach nur, geh da hin und töte, und es wird auch nicht, du hinterfragst das nicht und auch alle anderen Spielfiguren, also alle anderen NPCs hinterfragen das nicht, warum das gemacht wird.
Ja, also insofern, also sie ist ja so plain gehalten, also so farblos, damit du fast komplett deine eigenen Moralvorstellungen darauf übertragen kannst. Also so habe ich das immer verstanden,
dass Figuren
so
gehalten wird.
Ja, also ich meine, und dann werden eben diese wie heißt es nochmal?
Moral Disengagement.
Moral Disengagement. Ja, wird dann dazu benutzt, um das eben für dich zu legitimieren. Nicht nur für die Figur oder so, sondern für dich. Ich wollte noch mal kurz auf das zurückkommen, was du eben gesagt hast. Im Sinne von Ubisoft greift irgendwie Themen auf, um irgendwie, damit es ein Aufhänger ist, aber sie vermitteln es nicht ganz. Ich finde, das funktioniert an diesem Beispiel nicht ganz so gut, weil es eben kein Aufhänger ist. Es ist ja einfach nur, also christlicher Fundamentalismus, das ist der Aufhänger von Far Cry, während diese Engel eigentlich nur dazu benutzt werden, um irgendwie eine Abwechslung zu schaffen zu den Kultisten. Die werden halt irgendwann langweilig, die kennt man irgendwie, die haben verständliche Angriffsmuster, keine Ahnung. Also führen wir hier jetzt irgendwie noch so Zombies mit ein, die aber nicht so richtig Zombies sind, weil wie soll man das legitimieren in dieser Handlung? Okay, dann geben wir ihnen jetzt irgendwie so einen klinischen Kontext, dann wirken sie halt wie psychisch Kranke, whatever. Also es ist so unüberlegt implementiert, finde ich. Also überhaupt nicht reflektiert, was das eigentlich für eine tiefere Bedeutung hat, was sie da gemacht haben. Das ist so, das finde ich so seltsam eigentlich.
Ja, aber deshalb fände ich es ja gut, wenn die Spielfigur, die steuerbare Spielfigur, wenn die Tiefe hätte und das reflektieren würde, zumindest ein Stück weit für den Spieler. Natürlich soll die, wie du gesagt hast, plain gehalten werden, damit man selber seine moralischen Wertevorstellungen oder sowas darauf projizieren kann und dann selber entscheiden kann, ist das jetzt gut oder schlecht, was ich da tue. Aber an sich wäre da dann die Möglichkeit, und dann denke ich, da hätte man das Beispiel doch, wie auch Stefan gesagt hat, aufgreifen können, indem das dann auf irgendeine Art und Weise zumindest reflektiert wird, entweder von anderen NPCs, die da rumstehen, oder von der Spielfigur selbst, indem sie innere Monologe oder irgend sowas führt. Natürlich ist es dann dem Genre nicht besonders zuträglich, wenn ich das täte.
Für Far Cry wäre das wahrscheinlich undenkbar.
Ja, nein, ich meine, bei welchen ist das, wo man zum Schluss, darf ich nicht spoilern? es ist ja immer so, dass die sehr plain ist und dann Sachen macht, wo du denkst, das würde ich niemals tun, und jemand, der das normal reflektieren würde, würde das nicht tun.
Ja.
Aber ich, also, um dir nochmal zu antworten, Sophie, also stimmt natürlich, in Far Cry 5 ist klar der christliche Fundamentalismus der Aufhänger, und ich finde das auch, also das sozusagen als Abwechslung zu gebrauchen, erscheint mir eben insofern, es ist zwar dann nicht der hauptsächliche Aufhänger, aber es erscheint mir trotzdem so eine typische Herangehensweise von Ubisoft zu sein, weil es ja auch so ist, dass sie da schon irgendwie in der Gestaltung sich durchaus Gedanken gemacht haben und das dann vielleicht eine Form ist, wo sie sich schon bewusst sind, dass sie irgendwie also Drogensüchtige repräsentieren und dass sie denen schon irgendwie gewisse Verhaltensweisen dann geben. Hat ja auch einen Grund, warum die nicht einfach rumrennen, sondern eher apathisch sind und so. Und dann aber dieser Prozess der Auseinandersetzung mit diesem Phänomen, was dann implementiert wird, das ist tatsächlich leider bei Ubisoft, muss ich feststellen, oft der Fall, der bricht dann irgendwann ab.
Ja,
da ist dann irgendwann einfach Schluss und dann der Rest ist sozusagen Spaß. Und deshalb finde ich auch, dass, also ich finde diese Repräsentation von psychischer Krankheit oder von auch Suchtabhängigkeit ist eine, die hier recht typisch ist, also recht konventionelle Formen sozusagen aufgreift, wenn wir daran denken an die zahlreichen Horrorspiele, in denen in irgendwelchen Psychiatrien irgendwelche Figuren da umherwandeln. Das ist ja so ähnlich, ne? Also das sind ja dann auch oftmals keine Zombies, wobei man auch sagen muss, dass die also psychische Erkrankung oftmals externalisiert wird, auf den Körper übertragen wird. Oftmals sind ja dann auch, wenn wir an irgendwie Horrorspiele denken, die körperlich irgendwie mutiert, wofür es keine richtige Erklärung gibt. Vielleicht waren sie Opfer von Experimenten oder irgendwie sowas. Hier ist es ja am ehesten noch durch Kleidung, weil sie ja scheinbar in irgendeiner Institution gewesen sein müssen, und durch kurzgeschorene Haare und diesen Mundschutz oder Bissschutz oder was das auch sein soll. Aber sie haben jetzt zumindest keine körperlichen Deformationen.
Nee, aber sie sind sehr stark simplifiziert, damit sie sofort, wie du schon gesagt hast, durch die Ikonografie sofort erkennbar sind. Das sind Leute, mit denen stimmt was nicht.
Genau, ja. Und aber eben nicht mit diesem gängigen Zombie-Ding. Also es ist so
die Beschädigung des Körpers irgendwie.
Genau,
ne?
Und es ist so, ich finde das so, wie sagt man, mir fehlen heute echt die Wörter, keine Ahnung. Also es ist
eerie, wäre vielleicht das richtige englische Wort.
Also gerade, dass sie eben das so oberflächlich versuchen, als Zombie darzustellen, aber überhaupt nicht auf Darstellungsweisen davon zurückgreifen, sondern eben was anderes benutzen, was halt eine viel, also auch irgendwie eine verletzende, also was ein verletzendes Klischee ist, was da, also darauf zurückgreifen, um das irgendwie so lieblos zu legitimieren, warum die so sind, das weiß ich nicht. Also wenn sie wenigstens sagen würden, ja okay, dann sind das eben psychisch Kranke, dann wären ja Leute, dann wären Leute viel eher dazu in der Lage, das zu reflektieren, wie problematisch das ist. Aber weil es eben so oberflächlich mit diesem Zombie-Ding überdeckt wird, wird irgendwie aktiv die Möglichkeit genommen, darüber zu reflektieren, finde ich.
Ja, aber du willst doch möglichst schnellen. Der Einstieg soll möglichst gering sein, dass du möglichst viel Action an den Mann oder an die Frau sehr, sehr simplifiziert an den Mann bringen kannst. Deshalb, das stört, das würde ja Spieler und Spielerinnen wahrscheinlich stören. Jetzt muss ich über mich nachdenken da plötzlich. Möchte ich das? Ich weiß es nicht.
Also klar, das ist der Sinn dahinter, den sie verfolgen, so, aber das ist halt scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Warum? Warum muss man irgendwie ständig auf psychisch Kranken rumhacken, damit ein Spiel Spaß macht, so, what the fuck?
Also ich würde es jetzt nicht so drastisch formulieren wie Sophie, sehe aber auch durchaus, also ich sehe vor allem das als schade an, in Anbetracht der Tatsache, dass die Auseinandersetzung mit Wahnsinn in Far Cry eigentlich immer zumindest interessant ist, wenngleich problematisch in Teilen, Stereotyp, wir denken an die Bösewichte und sowas, ja, in Far Cry 3 und Far Cry 4, Far Cry 5 habe ich ja wie gesagt nicht gespielt, ich nehme an, in Far Cry 5 spielt auch der Wahnsinn da auf Seiten der Kultisten zum Beispiel dann eine große Rolle. Mhm. Und ich finde das einfach schade, dass sozusagen die Gelegenheit zu einer interessanten Aussage auf irgendeine Art und Weise nicht genutzt wird. Ich kann natürlich verstehen, warum. Man möchte einen einfach zugänglichen Shooter, man möchte das Moral Disengagement. Ich finde es aber dennoch schade. Ich weiß jetzt natürlich nicht, und das weiß ich nicht, wie das Spiel ausgeht. Ich weiß nicht, ob sozusagen da irgendwie eine Ebene der gebrochenen Reflexion oder sowas hinzukommt. Das wäre natürlich möglich, würde ich jetzt zumindest nicht ganz als unwahrscheinlich empfinden. Aber so, wie die Darstellung jetzt erstmal ist, erscheint sie mir also auch sehr problematisch, ja.
Also ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe manche anderen Enden da im Kopf, vor allem damit war es und sowas, das Ende da, das ist ja super unreflektiert und ich glaube jetzt auch nicht, dass da Ubisoft extremst viel dran ändert, weil das ist schon immer wieder das gleiche Rezept, was abgespult ist, ja auch bei Ubisoft
hat das perfektioniert.
Ja, deshalb, ich meine, jedes Jahr wieder ein neues Spiel rauszubringen, fast immer im selben Turnus, ich meine, da kannst du ja noch ganz ganze Zeit nicht irgendwie neue Konzepte entwickeln.
Ja, es ist dann natürlich schwierig, das ist ja irgendwie, also deshalb habe ich da immer so ein Problem mit, ich kann irgendwie nicht ganz Ubisoft bashen, ich kann sie aber auch nicht wirklich loben, ich weiß es nicht, weil zum Teil sind das dann doch natürlich interessante Sachen, die sie machen und die sie aufgreifen, aber dann immer auf so ein bisschen so problematische Art und Weise, dann ist das nicht so ganz richtig zu Ende gebracht und auch auf so eine Art und Weise implementiert, wo ich dann sagen würde, ja, und dann würde ich sagen, würde ich mich anschließen dem Artikel, ich weiß zwar nicht mehr von wem er war, aber letzte Woche oder vorletzte Woche, dann, wenn Far Cry wirklich ein spaßiges Open-World-Spiel sein soll, in dem einfach geballert wird bis zum Gehen nicht mehr, und also ist ganz egal, was da sozusagen jetzt auf einer moralischen Ebene passiert, dann sollte man vielleicht nicht ausgerechnet auf solch problematische Ikonografien zurückgreifen. Dann ist natürlich auch die Frage, ja, wie soll man es dann machen? Der Zombie ist ja auch irgendwie eine Repräsentation allegorischer Krankheit und so weiter. Also,
aber der Zombie ist ein übernatürliches Wesen.
Ja.
Ja. Ja, naja.
Ja, aber ich meine, da wäre es klarer. Ich habe da irgendwie das Gefühl, Ubisoft denkt darüber nicht besonders viel nach, wenn sie das tun, weil das sind erlernte Bilder. Performativität wäre da wieder so ein Stichwort. Ich glaube wirklich, dass das immer Reproduktionen sind der gleichen, wie ja schon gesagt, das sind irgendwelche Praktiken aus den 20er Jahren, die da nochmal wieder aufgewärmt werden. Deshalb, das finde ich schwierig. Ich glaube, du würdest auch bei Ubisoft keinen ans Rohr kriegen, die reden sich da um Kopf und Kragen, glaube ich, wenn sie sich da wirklich reflektiert mit jemandem dazu auseinandersetzen wollten. Weil ich glaube, die würden niemals auf so, ich meine, da spitzt doch jeder Pressemitarbeiter.
Nein, das glaube ich nicht. Also tatsächlich sind die da ja, also gerade bei PR-Abteilungen hätte ich da keine Bedenken, dass die auf jeden Fall irgendetwas dazu zu sagen
hätten. Ja, aber ich habe ja PR gemacht 3 Jahre lang.
Ob das befriedigend ist und nicht ausreichend. Aber ich meine, also die Tatsache, dass sie zum Beispiel die psychisch Kranken hier nicht mit einer körperlichen Mutation in irgendeiner Form darstellen, ja, ist für mich sowas, wo ich vermuten würde, dass sie sich zumindest etwas Gedanken darüber gemacht haben, denn das wäre ja sozusagen der Standard. Dann die Art und Weise, wie der Mundschutz dargestellt ist, ist ja auch etwas, was sozusagen auf eine historische Form der therapeutischen Praxis oder der Internierungspraxis zurückgeführt wird. Also es scheint so zu sein, als hätte man schon hier in irgendeiner Form sich damit auseinandergesetzt, um das genau so zu repräsentieren und damit gerade auch die Ikonografie aufzugreifen, aber nicht so ganz
zu Ende gedacht.
Ja, also der Prozess, der eigentlich, das ist ja dann oft so, ne, die machen ja auch mit Assassin's Creed, die machen super viel Recherche und alles, und das ist auch immer super. Also deshalb sage ich auch mal, ich bin da so ein bisschen vorsichtig, damit Ubisoft so voll und ganz zu bashen. Aber irgendwie ist da immer so ein Knick. So ein Knick, wo man irgendwie, wo ich mir wünschen würde, und das nochmal, das ist jetzt mein Abschlussstatement wirklich, und dann könnt ihr gerne noch.
Dann redet ihr Kinder.
Dann könnt ihr euch mal leer reden, ja.
Nein, ich will nur, dann, ich weiß ja nicht, ob ihr noch was habt. Ich wollte euch jetzt nicht das Wort damit abschneiden, um zu sagen, ich mache jetzt das Abschlussstatement, und dann hören wir auf mit der Sendung.
Mach mal dein Abschlussstatement.
Aber ich mache jetzt mein Abschlussstatement, ja. Dann könnt ihr. Einfach nur, weil ich gerade sowieso dabei bin, ja. Jetzt unterbrich mich mal. Also, ich komme auf meinen Gedanken zurück der Ethikkommission. Und zwar würde ich gerne, und ich bin gerne dafür bereit, wenn mich jemand dafür bezahlen möchte, also bitte per E-Mail simon@pixeldiskurs.de. Ich fände es eine sehr gute Sache, wenn, und das wirklich ganz ernst gemeint, wenn im Laufe des Produktionsprozesses von digitalen Spielen eine Form von ethischer Betrachtung stattfinden würde. Und nur um das nochmal ganz klar zu machen, weil ich glaube, das versteht man schnell falsch. Ich höre
PC-Polizei!
Genau, ich höre den Aufschrei schon. Ich höre den Aufschrei schon erklingen, die Fackeln lodern schon vor meinem Fenster. Aber was ich damit meine, ist tatsächlich keine Form der Restriktion. Ich meine, dass zum Beispiel in dem Fall von Far Cry 5, wir haben ja jetzt über diese Ikonografie der sogenannten Engel gesprochen, wenn man da jetzt... Engel ist natürlich auch ein Unschulds... Naja, egal. Also, wenn man jetzt über die... Wenn man sich das anschauen würde, kurz jetzt, sagen wir mal, zum Release des Spieles hin oder in Prototypen, also sozusagen, wenn diese Gegnertypen auch entwickelt werden, und dann hat man da jemanden, der sich vielleicht ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Jemand, der vielleicht Medienwissenschaft zum Beispiel studiert hat, ja? Oder was weiß ich was, ja? Irgendwie sowas gemacht hat. Philosophie zum Beispiel. Oder beides zusammen, so jemand wie ich.
Dann ich bin perfekt dafür geeignet.
Stell dich ein. Ich
brauche Ubisoft auch nicht dringend Geld. Vielleicht noch Musik macht oder so, man weiß es ja nicht. Da kann man auch nicht mal ein bisschen was komponieren. Und dann könnte dann eine solche Person oder eine solche Kommission, das kann auch aus mehreren Personen bestehen, kann ein kleines Gutachten machen dazu und kann dem Entwicklerstudio rückmelden, hier, ihr habt da diese und jene Motive aufgegriffen. Das ist auf diese Art und Weise, könnte das als problematisch gelesen werden, ja?
Wollt ihr das wirklich?
Das sind dann so Implikationen, die da durchkommen. Und das könnt ihr trotzdem machen. Ihr könnt es trotzdem so genauso veröffentlichen, wenn ihr das möchtet. Ja, da hält euch jetzt niemand von ab. Das ist dann euer Ding, ist ja auch euer künstlerisches Produkt quasi. Ihr könnt das entscheiden. Aber sozusagen, das ist eine Einschätzung, da ist es Potenzial von, ein problematisches Potenzial. Das finde ich eigentlich wäre eine wundervolle Möglichkeit, um solche Dinge zumindest herauszustellen, bevor sie dann released werden.
Ja, ich finde das auch, das ist sehr löblich, auch dieser Gedanke. Ich glaube aber, dass das echt in der Industrie niemand will. Die wollen verkaufen. Ich glaube, die Industrie wird allen Medienwissenschaftlern Geld zahlen, damit die tun nichts damit aufhören, damit sie einfach ihren Mund halten.
Auch das Geld nehme ich gerne.
Und schreibe dann trotzdem.
Ich meine, keiner in der Filmbranche will hören, dass wir hier irgendwie aufdecken, dass hier seit 50 Jahren die gleichen Dramaturgien wiederholt werden. Das möchte kein Mensch von denen, würde ich mal meinen. Aber ist jetzt vielleicht auch, ich bin ja anerkannter Kulturpessimist. deshalb ist
hast du ein Zertifikat irgendwo? Ja.
Deshalb ist das schwierig. Ja, ich finde das auch gut, wenn das reflektiert würde. Ich glaube, auch in diesem ganzen Entstehungsprozess von Charaktermodellen wird wahrscheinlich irgendwann mal ein Fehler passiert sein oder dass man aufgehört hat zu hinterfragen, ich stecke jetzt selten drin in so einer Gaming-Industrie und weiß, wie das läuft, aber es ist vermutlich, dass da auch viel mit Anweisungen laufen, starke Hierarchien gibt, wer was entscheidet und wenn das so gemacht werden sollte, dann wird das so gemacht und dann zeichnest du halt einen Mundschutz an das Männchen dran und machst, dass es so aussieht, wie es jetzt gerade aussieht. Deshalb, ja, finde ich das auch.
Darf ich kurz noch sagen?
Du hast eben leid. Gesagt, dass du jetzt ruhig bist.
Tut mir leid, ich wollte echt ruhig sein. Nur einen kurzen Satz noch, weil mir ist noch was...
Mich jetzt richtig wütend, Stefan.
Mir ist noch der Abschlussgedanke quasi entgangen. Nämlich, dass natürlich, solange es eine solche, solange es etwas solches nicht gibt, ja, was es ja, wie du sagst, jetzt aus guten Gründen teilweise auch nicht gibt, ja, oder nicht geben wird, sehr wahrscheinlich nicht, ist die Funktion eben dann von beispielsweise einem kritischen Journalismus, über sowas zu diskutieren, weshalb ich den Beitrag von Dom Schott sehr zu schätzen weiß. Sozusagen, das war jetzt der Abschlussgedanke.
Ja, finde ich auch. Deshalb ist es ja gut, dass wir solche pfiffigen Menschen haben, die das Ganze nochmal für andere reflektieren. Ich würde es mir natürlich wünschen, dass das viel mehr Distribution erhält und dass das eine größere Masse
anspricht. Also, dass uns mehr Leute auch klicken zum Beispiel.
Ja, genau.
Ja, richtig. Also, das ist jetzt, ihr könnt uns einfach, auf jeden Fall, das wäre natürlich schön und wünschenswert. Ich glaube aber, dass man da, wenn man so weit gehen will, da ist dann auch ein langer, langer Weg vor sich. Und ich finde das, wie gesagt, sehr löblich und schön, dass man sich das immer im Hinterkopf behält. Aber ich glaube, wenn du irgendwann in diesen Rädern der Maschinerie drinne bist, dass du irgendwann damit aufhörst, dich immer mit allem, was du tust, kritisch auseinanderzusetzen, weil du Deadlines hast, etc. etc. Und deshalb, wie gesagt, ja gut, Journalismus, bitte macht mehr.
Okay, da ihr jetzt schon das Wichtigste gesagt habt, sage ich noch kurz, was mir eben als Gedanke so kam. Also diese kritische Auseinandersetzung auch jetzt mit Far Cry 5, so finde ich halt unglaublich wichtig so. Und es heißt aber nicht, dass man dieses Spiel deswegen nicht spielen sollte oder so. Ich glaube, also wir hatten das ja diese Diskussion auch schon irgendwie häufiger, dass wir bestimmte Aspekte von Spielen uns irgendwie rausgreifen, die halt wirklich auch kritisierenswert sind. Aber das natürlich nicht heißen soll, hey, boykottiert das Spiel sofort. Ich glaube, dass Far Cry 5 eine spaßige Erfahrung ist und ich habe auch Interesse daran, durchaus das mal auszuprobieren, so dass dieser Aspekt hält mich nicht davon ab. Aber ja, es ist halt einfach wichtig, darauf hinzuweisen, wie ihr beide gerade schon gesagt habt, weil die Industrie da selber nicht zu in der Lage ist, weil sie es einfach auch nicht wollen, muss man eben sich dieser Sache annehmen und versuchen, da darauf hinzuweisen, weil es eben ja auch so versteckt wird teilweise, dass man auf den ersten Blick irgendwie nicht selber drauf kommt.
Liebe Leute, was haltet ihr von der Repräsentation jener Engel in Far Cry 5? Schreibt es uns doch in die Kommentare auf pixeldiskurs.de. Das könnt ihr ohne Anmeldung tun, wobei das nicht bedeuten soll, dass ihr euch nicht anmelden dürft. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Ihr könnt mich auf, nein, nicht mich, sondern uns, also Pixeldiskurs, auf Facebook und auf Twitter erreichen. Und wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun, indem ihr auf unsere Webseite geht und dort den Spenden-Button anklickt. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gibt's eine kleine Spezialsendung, könnte man sagen. Es findet nämlich keine konventionelle Podcast-Sendung statt, sondern eine Interview-Sendung sozusagen zum Thema Audiospiele. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Bis dahin.